Ja, liebe Zuschauer, dann sage ich herzlich willkommen zu unserem nächsten Panel, zu unserer nächsten Gesprächsrunde. Das Thema ist globale Konfliktlösung von morgen. Und wir beschäftigen uns natürlich mit den globalen Herausforderungen. Und eine der Hauptursachen für die großen Fluchtbewegungen, das sind sicherlich die Kriege. Und es ist jetzt ganz egal, ob das Wirtschaftskriege sind oder militärische Konflikte. Millionen Menschen wurden in den letzten Jahren aus dem afrikanischen und afroasiatischen Raum nach Europa gedrängt, gelockt, verschoben, mehr oder weniger. Die Konsequenzen daraus sind immer wieder gesellschaftliche Konflikte, die immer größer werden in unserer Zeit innerhalb von Europa. Und deshalb sind Lösungen auch momentan leider in ganz, ganz ferner Sicht. Die Profiteure von diesen Entwicklungen, das ist klar, das sind Konzerne und Lobbys. Und diese Konfliktkettenreaktion, die muss eigentlich unbedingt durchbrochen werden. Es muss wieder möglich werden, Kriege und Krisen schon im Vorfeld zu verhindern, wenn das überhaupt jemals möglich war, das zu verhindern, damit auch wirklich jeder Mensch und jedes Volk auch in Sicherheit und Frieden leben kann. Und die Frage stellt sich natürlich, haben die europäischen Völker überhaupt ein Recht darauf zu überleben? Gibt es das etwa? Dürfen sie ihre kulturelle und die ethnische Eigenart verteidigen? Und wo muss man ansetzen, um Kriege überhaupt im Vorfeld schon zu verhindern? Und darüber sprechen wir heute mit folgenden Gästen. Ganz außen Kalban Sufi Siavash, auch bekannt unter dem Namen KenFM. Er ist unabhängiger Journalist und Friedensaktivist, gründete zahlreiche Medienformate und deckt seit Jahren als unabhängiger Berichterstatter Hintergründe und verdeckte Machtmechanismen auf. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Dann geht's weiter mit dem Herrn Plopper. Hermann Plopper ist bei uns mit dabei. Er ist Politologe und Publizist und schrieb zahlreiche Bücher und Artikel über die Einflussnahme der Hochfinanz auf politische Entscheidungen. Insbesondere publizierte er zu US-amerikanischer Einflussnahme auf dem europäischen Kontinent. Auch herzliches Willkommen. Hallo, Herr Plopper. Dann zu meiner Linken, Ihrer Rechten sitzt an der Debatte beteiligt Herr Martin Sellner, österreichischer Publizist, Autor und politischer Influencer, der als Begründer und Kopf der identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum gilt. Hallo, herzlich willkommen, Herr Sellner, freut mich sehr. Ja, und dann geht's weiter mit Martin Müller-Mertens. Er ist natürlich den Zuschauern von Auf 1 bekannt als langjähriger Journalist und Nachrichtenleiter in der Redaktion. Sein journalistisches Fachgebiet sind internationale Beziehungen und geopolitische Zusammenhänge. Schön, dass du auch mit dabei bist heute. Und zu guter Letzt Stefan Schubert, Sicherheitsfachmann, ehemaliger Polizist und heute Bestsellerautor mit mehreren Büchern. Sein aktuelles Buch heißt »Der geheime Krieg gegen Deutschland«. In dem wird thematisiert, wie globalistische Machteliten die Fäden ziehen. Ja, meine Herren, ich freue mich sehr, dass wir diese Themen besprechen können. Ist ja wirklich auch allerhand los auf der Welt, sagen wir es mal so. Die Konflikte werden quasi täglich mehr. Die letzten Tage haben es gezeigt mit Syrien, eine unglaubliche Entwicklung. Wir sprechen über Kriege und Migration von morgen. Herr Plopper, die erste Frage direkt an Sie. Was ist Ihre Vision? Gibt es in Ihrer idealen Zukunft noch Kriege und Einwanderung? Und die Frage geht natürlich auch an alle, aber an Sie die erste Frage. Gibt es sowas in der Zukunft noch?
Also es sieht ja ganz so aus, als wenn es sich immer weiter verschärft. Wir sind ja jetzt wirklich hier im Grand Hotel Abgrund. Es ist so, dass wir jetzt direkt auch mit hinein verwickelt werden könnten in einen ganz heißen Krieg. Und ganz konkret gestern ist noch einmal eine US-amerikanische Hochpräzisionswaffe auf russischem Territorium eingeschlagen. Und wir können nur hoffen, dass die russische Regierung ihre buddhistische Duldsamkeit durchhält bis zum 20. Januar. Mhm. Und das heißt, wir haben jetzt auch gerade gesehen, in nur 11 Tagen ist der Staat Syrien völlig pulverisiert worden. Wir haben jetzt dort ein Chaos und verschiedene Mächte versuchen jetzt da ihren Vorteil draus zu ziehen. Es geht auch hier wieder um materielle Interessen. Da geht es um Pipelines. Katar und Türkei möchten gerne eine Pipeline durch Syrien ziehen und haben sich da eben darauf verständigt, jetzt Syrien einfach zu zerlegen. Und das ist Wir sehen, dass hier überall massive materielle Interessen sind, sozusagen, es wurde mal der Begriff kreative Zerstörung, Creative Destruction, gebracht, von Schumpeter war das, glaube ich, einem österreichischen Ökonomen. Und das läuft im Moment überall. Die zivilen Strukturen werden pulverisiert überall, was natürlich eine riesige Fluchtwelle weltweit verursacht. Und die Regierungen in den reichen Ländern sind in keiner Weise bereit und willens, darauf angemessen zu reagieren. Vielmehr wird das ganze Fluchtelend, was da ist, kommerzialisiert. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland die Firma Serco. Die hat gerade, also das ist eine britische, ein Mischkonzern, der zu 30% Rüstung verkauft oder vermarktet und in Deutschland über 120 Asylheime betreibt, ein sehr profitables Geschäft, und was auch im Hintergrund dafür sorgt, dass Altersheime aufgelöst werden. Gerade in der Corona-Zeit, das ist eine ganz schlimme Angelegenheit, da wurden ganz bewusst Altersheime in den Konkurs getrieben, unter der Begründung Corona. Und wir sehen einfach, dass solange diese ganze ungezügelte Geschäftemacherei mit dem Elend der Menschen nicht gebremst wird. Das heißt, was eigentlich geschehen müsste, wäre eine Bändigung der Finanzspekulation. Was die Welt ins Elend treibt, sind zum Beispiel ist die Dollardominanz, was viele Länder ins Elend treibt. Es sind die Sanktionen. Es ist das Spekulieren an den Finanzmärkten mit dem Niedergang von ganzen Staaten und Volkswirtschaften. Da wird drauf gesetzt und da wird auch entsprechend die gekaufte Presse darauf angesetzt, diesen Staat dann runterzuhauen. Das sind Dinge, die ganz zentral sind und wo einfach, sage ich mal, wenn Politiker wirklich was ändern wollen, dann müssen sie die Eier haben, jetzt wirklich mal konsequent die Finanzwelt in die Schranken zu weisen. Sobald wir das noch können, wenn wir mal wegen den Jahresumsatz eines Globalkonzerns vergleichen mit dem Gross Domestic Product, also dem Bruttoinlandsprodukt von Staaten, dann nähert sich das ja erschreckend an. Und wer hat eigentlich das Sagen? Bei uns in Deutschland sind es Strategen aus den Investmentbanken, die den Politikern quasi nur noch die Stichworte geben. Politik ist nur noch PR. Und eine Sache, wie verkaufe ich gewisse Strategien, und dabei kommt natürlich keine zukunftsträchtige Konzeption bei raus, wo Leute den Mut haben, wegen wie Franklin Delano Roosevelt einen Putsch auszustehen und einen Attentatsversuch, oder Trump hat jetzt auch gerade 2 Attentatsversuche hinter sich gebracht. Wir sind in einer Situation, wo die Polarisierung so stark ist, dass in den USA der Mörder eines des größten Versicherungs, also da ist ein der Chef des größten United Healthcare, der größten privaten Krankenkasse, erschossen worden und wird in den USA wie ein Held gefeiert, wie Robin Hood. Und das ist, wir sehen, dass die sozialen Spannungen auch in diesen ganzen Ländern dermaßen explodieren. Und ich kann nur daran appellieren, Ruhe zu bewahren und sich mal wirklich auf eine Konzeption zu besinnen. Also die Menschen unten, die müssten jetzt quasi sich zu Thinktanks, Thinktanks von unten her entwickeln. Mhm. Damit möchte ich es erstmal lassen.
Ich möchte die Frage an Martin Müller-Mertens weitergeben. Diese Nachricht von Syrien aus den letzten Tagen, wie ist es in der Redaktion aufgenommen worden und dann auch die andere Frage nochmal aufgegriffen? Heißt es jetzt, wir haben jetzt noch mehr Migration, wenn dann aus Syrien Menschen vor den neuen Rebellen flüchten, die dann auf die treffen, die vorher geflüchtet sind? Was heißt das dann?
Wir haben damit nochmal neue Migration und wir haben dadurch natürlich eine neue Migrationswaffe. Mhm. Denn Migration ist eine Waffe, sie wird zur Destabilisierung der Welt anderer Staaten, in diesem Fall Deutschlands oder Österreichs, auch ganz bewusst eingesetzt. Und wir haben natürlich das Argument, die bestehende Migration zu verstetigen, denn Es herrscht weiterhin Krieg in Syrien. Und auch wenn jetzt diejenigen herrschen, die gefeiert werden von den Syrern, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, auf den Straßen von Berlin, von Wien, von anderen Städten, werden sie nicht zurückgehen in ihre Heimat. Die Grünen oder auch die Linken lehnen das ja auch deutlich ab. Das machen sie ja jetzt schon klar. Ja, wir haben neue Migrationswellen zu erwarten. Das ist ja auch gewollt. Aber vielleicht zu deiner Eingangsfrage. Also du sagtest ja, welche Vision haben? Gibt es eine Vision von einer Welt ohne Krieg, ohne Migrationsströme im Sinne einer Migrationswaffe? Die Vision mag es geben, ich glaube aber nicht daran. Ich glaube eher an die realistische Dystopie, dass nicht das Zeitalter des ewigen Friedens ausbrechen wird, sondern dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass natürlich Kriege aus Antagonismen bestehen, aus Interessen entstehen, dass sich die Geschichte von Kriegen auch wundersamerweise immer wieder als Tragödie wiederholt. Wir erleben ja im Moment eine ähnliche Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg, wo immer wieder lokale Konflikte, die scheinbar voneinander unabhängig waren, aufbrechen und doch einen Zusammenhang haben. Also damals waren es die Balkankriege, heute sind es eben die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und sich irgendwann zu einem großen Schlachten vereinen, das dann keiner gewollt haben will. Ich denke, das wird man, weil es zum Teil eben aus Widersprüchen, aus Interessen und auch aus der menschlichen Natur in ihrer schlechtesten Seite und Weise entsteht, nicht in dem Sinne verhindern können, dass ein totales Zeitalter der Freundlichkeit und des Friedens ausbricht, sondern indem man den Kriegstreibern das Handwerk legt. Das heißt, indem man politische Verhältnisse schafft, in denen diese Leute, die in den Krieg treiben, weil es ihnen nützt, weil es ihren Interessen dient und weil sie daran verdienen, das nicht tun können. Das ist die Aufgabe von Politik, das ist die Aufgabe auch von Medien, von Publizisten, eine solche Situation zu schaffen. Ja.
Wir sind in einer Situation angekommen, wo viele, die damals alt genug waren bei der Kuba-Krise 1962, sagen, eigentlich ist es jetzt schlimmer und gefährlicher momentan, weil die Gemengelage insgesamt auf so spitz auf Knopf steht. Die Frage, die sich daraus ableitet, ist natürlich dann, wie können wir damit umgehen? Wie können wir dieses große Spannungsfeld aber auch deuten? Also, Kevin, an dich die Frage, wenn du jetzt von ganz oben auf die Kugel draufschaust, auf der wir alle sitzen, ist es 11:55, eine Minute vor 12 oder sind wir schon über die 12 drüber und wir haben es nur noch nicht mitgekriegt, weil noch kein großes Getöse ist?
Ich glaube, dass man das Beispiel der Uhr nicht mehr benutzen kann. Wir sind heute in einem, weil die Uhr zeigt ja eine gerade Fläche mit der Uhrzeit drauf. Wir sind aber heute in einem 360-Grad-Kriegsmodus. Ja, allerdings ist es ein Angebot, dass wir, erst wenn wir es annehmen, auch glauben müssen, damit wir in Angst gehalten werden. Ich glaube, so schlimm ist es nicht, weil ich glaube nicht, dass es zu dem Atomkrieg kommen wird, höchstens aus Versehen. Weil man auf beiden Seiten immer schon erkannt hat, da kann es ja keine Gewinner geben. Es muss ja am Ende Gewinner geben. Die Amerikaner haben das ja bis 77 geplant, Operation Dropshots mit 300 Atombomben auf Russland und dann noch 27.000 zivile Ziele, diesen Staat auszuradieren. Aber da gab es noch den einen oder anderen Vernünftigen unter den Verrückten, der gesagt hat, das, was da an Atomraketen zurückkommt, das würde uns auch ziemlich schaden, das können wir nicht machen. Aber mal von der Metaebene. Es gibt den schönen Spruch von Frank Zappa, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Das würde ich gerne mal so unterschreiben. Man muss lachen einfach, weil es ist ja eigentlich so, ich bin jetzt die Bösewichte gewohnt, die sahen noch so aus wie Gerd Fröbe und sprachen Sächsisch. Wir haben es ja heute mit Leuten zu tun, die sprechen auch noch Schwäbisch. Also the future is built by us. Das kann man ja nicht mehr wirklich ernst nehmen. Die drehen da ja alle an der Schraube. Und um den Leuten mal klar zu machen, dass da nichts zufällig passiert, nichts wird gründlicher vorbereitet als ein Krieg, der plötzlich ausbricht. Aber in einem Rahmen, wo Krieg ausbricht, fällt etwas weg, das Recht. Das haben wir gerade in Syrien gesehen. Kaum ist Syrien plötzlich gefallen, wird Syrien von israelischen Jets angegriffen und 250 Angriffe werden geflogen. Das ist der entscheidende Punkt. Also in dem Moment, wo es den Staat nicht mehr gibt, gibt es auch keine Verteidigung mehr und plötzlich wird das Land bombardiert und du setzt eben Tatsachen. Wir sind also zurückgekehrt zu einer Politik, also ganz offiziell, die hat es immer gegeben, aber die jetzt ganz offiziell auf der Bühne ist, das ist die Sprache der Gewalt. So, und die Frage ist, was wir tun können, um uns dagegen zu wehren. Und ich glaube, der erste Punkt ist, dass Menschen erkennen müssen, dass der Staat, der jetzt irgendwie ja auch weg kann, der Nationalstaat in Syrien, wie sie alle heißen, dass das, der Staat ist ja ein Konstrukt, was Bürger geschaffen haben, damit sie nicht mehr untertan sein müssen. Und wenn wir keinen Staat mehr haben, dann sind wir den üblichen Verdächtigen schutzlos ausgeliefert. Und das ist das, was wir im Moment sehen. Im Moment findet ja eine Atomisierung der Gesellschaft statt. Also jeder gegen jeden. So. Und da ist jeder auf sich gestellt. Da ist Krieg, glaube ich, das beste Beispiel. Da versucht jeder, seine Haut zu retten mit seinen vier Freunden und macht dann das, lässt alles zurück. Und da kämpft man um das letzte Überleben. Und Menschen in diesem Zustand sind bereit, über Leichen zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Erstmal nur das Überleben. Alles andere spielt keine Rolle. Wenn du also möchtest, dass Menschen eben ein solches Leben führen, was nichts mit Würde zu tun hat, sondern das nackte Überleben, wo der Mensch das Tier in sich entdecken muss, dann musst du eine Situation schaffen, wo die Leute wesentlich weniger Ansprüche haben an das, was sie unter einem werten Leben verstehen. Und das heißt, der jetzige Machtapparat unterscheidet sich insofern von der Mafia. Die Globalisten ist ja eine Art von Mafia. Der unterscheidet sich dahingehend, dass bei der Mafia gibt es ein Gesetz, die Familie ist tabu. Das ist ja bei den Globalisten auch nicht der Fall. Da ist ja jeder gegen jeden. Und ich glaube, das Erste, was wir tun können, ist, das sind solche Panels, in denen wir auf der offenen Bühne, nicht im Hinterzimmer, sagen, wir als Gruppe haben vor euch keine Angst, weil wir uns nicht spalten, nicht teilen lassen. Eben nicht jeder gegen jeden. Das ist das Erste. Das ist ein Signal nach draußen, dass wir schon verstanden haben, dass man uns etwas abtrainieren möchte, ohne dass wir keine Chance haben. Wir müssen Klassenbewusstsein entwickeln. Das ist ganz wichtig, Klassenbewusstsein. Weil die Herrschaften in Davos, die haben ja Klassenbewusstsein. Die treffen sich ja und vernetzen die Macht. Und dass wir eben sagen, okay, wir können die eigene Ohnmacht, nämlich wie sollen wir weitermachen, nur dahingehend überwinden, indem wir feststellen, viele haben zusammen viel bessere Ideen, wie sie sich dagegen wehren können. Und wenn der Einzelne versteht, dass er eben nicht alleine auf verlorenem Posten ist, sondern dass es noch viele andere gibt, die ähnlich ticken, dann kann man sich unterhaken und dann stellen die 99,999% fest, wir sind ja in der Überzahl. Das sollen wir ja nie merken. Wenn die Schafe merken würden, dass sie sich eigentlich nur umdrehen müssten, dann hätten sie die fünf Schäferhunde vom Platz gewickt. Nur sie merken es eben nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier jede Menge schwarze Schafe haben, die bei diesem Bilderblitz mal zu bleiben, sagt das eine Schaf zum anderen Schaf. Also das schwarze Schaf sagt zum weißen Schaf, ich glaube, der Schäfer und der Schäferhund arbeiten zusammen, worauf die dann sagen, Verschwörungstheorie. So. Und der Punkt ist, wenn du diesen Bilderwitz dir anschaust, dass der wesentliche Player nicht auf dem Bilderwitz drauf ist. Das ist der Besitzer des Landes, wo die Schafe drauf sind. Um die müssen wir uns kümmern. Weil die wirklich mächtigen Menschen sind ja so mächtig, dass sie auf der Forbes-Liste gar nicht erscheinen. Das sind die Strippenzieher im Hintergrund. Ich bezeichne sie als das, was sie sind. Es sind Menschenfeinde. Und ich glaube, dass wir darauf überhaupt anspringen, hat damit zu tun, dass wir im Großen das erleben, was uns im Kleinen über Erziehung antrainiert wurde. Wir leben in einer Ellbogengesellschaft. Wir leben in einer Konkurrenzgesellschaft. Und da ist Krieg letztendlich nur das, was wir auch am Job machen. Man muss sich das noch mal ganz unten angucken. Also, wie werden Menschen eigentlich sozialisiert, erzogen, gedrillt, um das als etwas Normales zu akzeptieren? Einer bleibt halt auf der Strecke. Ja, da bin ich nicht der Meinung. Ich glaube einfach, dass das Menschsein ausmacht und dass der Mensch da, wie eigentlich gedacht ist, ein Wesen ist, was sozial ist. Ich sage ja auch, wir müssen neue Wörter schaffen, wie zum Beispiel Kooperenz. Eine Mischung aus Konkurrenz und Kooperieren. Das ist eigentlich das Wesen des Menschen. Wir sehen es in der Natur, dass sich halt nicht der übelste Schurke durchsetzt, sondern der sich am sozialverträglichsten anpasst. Aber wir werden ja regelrecht in der kleinen Einheit auf Konkurrenz gedrillt und getrimmt. Dann machst du Karriere, indem du nach unten trittst. Und aus diesen Menschen schaffst du Globalisten und Menschen, die alles akzeptieren. Und wo ich ansetzen würde bei aller Geopolitik, weil das ist ja immer, da müsste irgendjemand kommen, der das dann macht. Ich glaube, wir sollten bei unseren Schulsystemen anfangen und Menschen nicht mehr in Schulen packen, wo wir etwas aus ihnen machen, sie fertig machen, sondern wo eben sagen, wir sind eher für Beziehung als für Erziehung und wir sollten Menschen zum Widerspruch erziehen. Dass sie einfach sagen, das will ich nicht. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich, dass wir eine offene Presse haben, wo alle Facetten gezeigt werden, dass Leute sich auch äußern können. Das ist der wesentliche Baustein, weil wir alle nehmen uns Informationen über Syrien und was auch immer, ja aus Massenmedien. Das heißt, wir bekommen da etwas abgeliefert und aus diesen Bausteinen bauen wir uns unsere Meinung. Aber das ist ja die Erzeugung von Konsens, wie das schon Noam Chomsky gesagt hat. Das heißt, wir müssen erstmal erkennen, dass wir eigentlich nichts wissen. Wir wissen über die Konflikte immer nur das, was man uns über Narrative verpackt hat und das ist dann unser Gegenwartsbild. Aber unser Gegenwartsbild ist nichts anderes als die Summe aller Vorurteile, die man uns geliefert hat. Das ist der Grundbaustein. Wir haben eigentlich keine Ahnung. Ich glaube, mit dem, was wir auf dem Panel besprechen, würden wir bei 90% da draußen, die wissen gar nicht, worüber wir reden. Die glauben, eine Ordnung, wie wir sie haben, die findet man vor, die wird einem geliefert, die muss man nur noch unterschreiben. So funktioniert aber Demokratie überhaupt nicht. Demokratie bedeutet eben nicht nur Mitspracherecht, sondern auch Mitsprachepflicht. Und ich bin ja ein Mitsprachefanatiker. Ich möchte, dass Leute aufbegehren und gar keine Lust mehr haben, einen besseren Präsidenten zu wählen, eine bessere Regierung zu wählen. Da bin ich bei Thoreau. Die beste Regierung ist die, die gar nicht regiert. Aber frag doch mal irgendjemand da draußen, ob er sich das denn zutraut oder ob er es anderen zutraut. Wir haben es ja heute schon ein paar Mal gehört, das Losverfahren. Da höre ich ganz oft von Leuten, na, ich könnte das schon, aber die anderen eben nicht. Und das sind genau die Argumente, die wir untereinander auf dieser Ebene voneinander haben, nämlich wir sind noch nicht so weit als Bürger. Das sind genau dieselben Argumente, die Jahrzehnte dafür gesorgt haben, dass man erst 1971 in der Schweiz den Frauen das Wahlrecht zugestanden hat. Das Bild, was wir von uns selbst haben, ob wir diese Konflikte lösen können, ist das Bild, was uns die Eliten eingepflanzt haben. Unser Selbstbild ist schon sowas von angeschlagen. Und das ist das, was dabei rauskommt. Wir starren ja alle, wie das Kaninchen auf die Schlange sagt, was daraus wohl werden wird. Und ich glaube, wir sollten überall aufstehen und sagen, wir wollen das nicht. Weil wenn es um Migration und Remigration geht, muss man ja auch eins sagen. Natürlich hat jedes Volk das Recht auf Identität, vollkommen klar. Aber diejenigen, die zu uns kommen, die haben auch das Recht auf Heimat. Die wollen da ja gar nicht weg. Die werden auch weggebombt, wegvertrieben, die werden Angebote gemacht, dass das Leben in ihrer Kultur gar nicht mehr möglich ist. Das müssen wir auch sehen. Und dann bringen wir diese beiden Gruppen nebeneinander. Die verprügeln sich dann und diejenigen, die die Puppen tanzen lassen, die sehen wir nicht. Und da gibt es diesen schönen Ausspruch, wenn wir sie dazu bringen, die falschen Fragen zu stellen, müssen wir uns um die Antworten keine Sorgen mehr machen. Und erstmal, was wissen wir eigentlich? Wer informiert uns? Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass man sich hinstellt und sagt, wir machen eben unser eigenes WEF, unsere Alternative. Das hätten wir schon längst tun sollen. Hier steht jetzt eben kein Untertan, der sich das genehmigen lässt. In Deutschland kommt immer so jemand, darf ich das denn? Wo ist der Stempel? Der das einfach tut. Und deswegen sind alle, die hier sitzen, den Mächtigen ja ein Dorn im Auge. Die haben sich selbst autorisiert. Wieder, weil so sind sie auf die Welt gekommen. Wir kommen als autonome Wesen auf die Welt und lassen uns viel zu viel gefallen. Das nennen wir dann Zivilisation.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Du hast gerade das Beispiel gebracht von den Schafen. Heute fiel auch schon mal der Vergleich, dass die Schafe immer denken, sie haben Angst vor dem Wolf, aber es ist der Schäfer, der sie zur Schlachtbank führt. Eigentlich fand ich sehr gut. Herr Sellner, Thema Migration. Die letzten 10 Jahre sind ja nicht spurlos an unseren Gesellschaften vorbeigegangen. Und ich nehme mal an, dass ein Großteil Ihres Antriebs natürlich auch die krassen Veränderungen sind, die in unseren Gesellschaften zu beobachten sind. Glauben Sie, dass wir diese Entwicklung nochmal rückgängig machen können? Weil in Ihren Aktionen fordern Sie natürlich auch, dass das Ganze ja nicht rückgängig gemacht wird, zumindest auf eine neue Ebene gestellt wird. Ich versuche gerade, um das Wort Remigration herumzulavieren, aber es geht gar nicht, fällt mir auf. Stichwort Migration, ja, kommen wir darum herum oder braucht es das auch so, wie Sie sagen, und zwar millionenfach?
Es braucht auf jeden Fall Remigration, denn ich glaube, nur die Völker können die Welt vor den Globalisten retten und nur Remigration kann unser Volk retten. Ich finde, wenn man die letzten Jahrzehnte ansieht, da muss man klar feststellen, dass die Masseneinwanderung, die wir haben, die Migrationswaffe, getrennt betrachtet werden muss, auch von globalen Kriegen. Denn die Masseneinwanderung, Ersetzungsmigration, die es eigentlich seit dem Pillenknick in unserem Land gibt und die ausschließlich für Bevölkerungswachstum verantwortlich ist und die schon seit damals zu einer Ersetzung geführt hat, ist nicht nur erklärbar mit globalen Krisen und Konflikten. Globale Krisen und Konflikte wird es immer geben. Ich bin für eine multipolare Welt, ich bin gegen diese unipolare Pax Americana, aber ich mache mir keine Illusionen, es wird immer Krisen und Konflikte geben. Und solange wir in Europa diese Programmierung, diese Schuldkultprogrammierung, wenn es irgendwo auf der Welt einen Krieg gibt, dann müssen wir die Flüchtlinge nehmen. Und wenn wir diesen Krieg nicht beenden und wenn wir durch unser Tun oder unser Unterlassen zulassen, dass es weltweit Armut gibt, müssen wir die Grenzen offenhalten. Wenn wir das nicht entprogrammieren von uns, dann wird diese Bevölkerungswaffe, diese Migrationswaffe dazu führen, dass wir unsere Souveränität verlieren. Also ich glaube, dass entscheidend ist, diese geopolitischen Fragen zu stellen, die Rolle vor allem der Amerikaner dort zu kritisieren. Aber unabhängig davon haben wir keinerlei Verantwortung, unsere Grenzen zu öffnen für Massenmigration, egal woher die kommt. Also das ist ein großes Unrecht, das an unseren Völkern geschehen ist. Es ist auch gegen geltendes Recht geschehen. Und wenn Millionen von Menschen illegal über Rechtsbruch in unser Land kommen, dann werden auch Millionen Menschen wieder legal gehen. Dass wir uns aber einsetzen müssen für Sicherheit in deren Herkunftsländern. Wir haben damals auch mit Plakaten affischiert, Zukunft für Syrien, Grenzen für Europa. Ist selbstverständlich auch klar, ist auch unsere Verantwortung. Aber zuallererst müssen wir klarstellen, wir haben keinerlei Schuld, wir haben keinerlei Verantwortung. Denn meine Frage auch, mit der ich diesen ersten Redebeitrag beenden möchte: Warum fragt euch niemand, ob jetzt neue Migrationswellen nach Saudi-Arabien ausgelöst werden? Warum fragt niemand, ob jetzt Migrationswellen nach Aserbaidschan entstehen? Es gibt 57 islamische Länder. Saudi-Arabien ist unglaublich reich. Die bauen eine neue Stadt Neom. Die haben ein riesiges Zeltlager, das sie nur einmal im Jahr für die Hadsch brauchen. Die könnten zigtausende aufnehmen. Die sind auch mitschuld an dem, was gerade in Syrien passiert, weil sie diese Dschihadisten-Milizen mitfinanziert haben. Warum soll immer nur Europa dran glauben? Also der Bevölkerungsaustausch in Europa, diese Migrationswaffe, die willkürliche Schaffung von Vielvölkerstaaten, den wir Einheimische bald in Minderheit darstellen werden, muss man getrennt von diesen geopolitischen Fragen betrachten.
Und warum gibt es in unseren Nationen, gerade in Deutschland, so gar kein Bewusstsein für diese Problematik? Im Gegenteil, man sagt ja, um Sie herum ist ein Geruch von Schwefel, wenn Sie solche Dinge sozusagen ansprechen. Wie schaffen wir das, den Menschen klarzumachen, dass ihre Motivation ja eigentlich was Positives ist, ja? Dass es nicht nur uns als Gesellschaft wieder besser geht, dass wir uns befrieden, sondern den geflüchteten Menschen ja auch zugutekommt, wenn sie wieder in ihre befriedete Heimat zurückkommen. Wie können wir denn die Menschen erreichen, dass das, was sie fordern, eigentlich was Positives ist?
Sie haben das perfekt schon angesprochen. Es ist eine Dämonisierung, Repression, Gedankenverbote. Und dieser unglaubliche Trick, der gerade auch Linken gelungen ist, ja, also eigentlich Pseudolinken, die Massenbewegung und Massenmigration als etwas Positives, Menschenfreundliches darzustellen. Und das ist sie nicht, weder für uns noch für die Migranten, auch die Wirtschaftsflüchtlinge, die kommen. Ja. Familien werden zerrissen. Wir betreiben einen demografischen Vampirismus, wenn ich das schon höre, Fachkräfte müssen wir anwerben, die rauben wir den Ländern, wo sie am meisten gebraucht werden. In Mosambik sind 70% der Ärzte ausgewandert, die in diesem Land ausgebildet wurden. Wo werden dann die Menschen, die dort leben, hingehen? Die werden ihnen nachgehen nach Europa. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und auch die Millionen an Frauen, die hier bei uns putzen, pflegen oder sich prostituieren, das sind zerrissene Familien. Diese Massenmigration ist in jeglicher Hinsicht unmenschlich. Und ich gebe Ihnen völlig recht, wir müssen diese Moralheuchelei, diesen Pseudohumanismus widerlegen und zeigen, dass nur eine einzige Gruppe profitiert von der Massenbewegung und Massenmobilmachung der Menschheit, nämlich Globalisten. Die Völker profitieren davon nicht.
Mhm. Stefan Schubert, wir hatten schon ein paar Tage her die Gelegenheit, dein neuestes Buch zu besprechen, Geheimer Krieg gegen Deutschland. Und mir war ja einiges schon bekannt und man kriegt ja einiges mit, aber im Detail, wie mannigfaltig der Angriff da ist, in allen verschiedenen Facetten, hat mich dann doch wirklich sehr überrascht. Warum gibt es da überhaupt kein Bewusstsein dafür, wie groß diese Kampagne ist, die sich eigentlich gegen das gesamte Volk richtet?
Ja, weil es halt nicht dargestellt wird in den Medien. Also das ist auch, das wird alles nur einzeln angeschaut, schaut man sich Corona-Komplex an. Jetzt erst erfahren die Leute, dass es Nutznießer gibt, dass es ein Geschäftsmodell ist, dass die Pharmaindustrie Milliarden von Milliarden verdient hat, dass die Ärzte, die aufgetreten sind, die Wissenschaftler gekauft worden sind mit Studien, wo sie Millionenbeiträge kassiert haben, wie wir heute hier schon gehört haben, dass es Politiker, Medien gibt, die davon profitieren. Es gibt einen personellen Austausch und das sehen wir eigentlich in jedem Komplex. Egal, ob man jetzt Migration, es ist genauso auch ein Geschäftsmodell geworden, wo auch große Konzerne dran verdienen, internationale Finanzindustrie verdient, auch an den Überweisungen zum Beispiel in die Herkunftsländer zurück, die zum Teil mit hohen Gebühren belegt sind, mit schlechten Wechselkursen. Also sie bereichern sich da auch noch. Und natürlich ist Krieg, ist das Geschäftsmodell schlechthin. Wenn man sich mal anguckt, die NATO-Osterweiterung, jedes Land, was aufgenommen werden muss oder werden wollte, muss das gesamte Militär umstellen auf NATO-Standard. Das heißt, sie brauchen, ist natürlich genau aufgelegt auf die amerikanische Rüstungsindustrie, das hatten wir heute ja auch schon mal. Es muss die Munition auf NATO-Standard bringen, die Geräte, die Software, die Cloud, also Big Tech, Microsoft, Amazon, haben hunderte Milliarden Dollar verdient mit Cloud-Diensten fürs Pentagon, für CIA, für NSA. Das sind riesigen Datenkraken entstanden, das ist ein großes Geschäftsmodell. Und deswegen geht man in immer mehr Länder weiter, nimmt immer mehr Länder auf. Und wenn man natürlich an irgendwelche Grenzen gestoßen ist, ist natürlich ein Krieg, ultimative Geschäftsmodell, wie wir jetzt in der Ukraine sehen müssen, auf Kosten der Ukrainer, die Menschen, die dort leben. Und ganz dreist ist dann, dass einer der Hauptprofiteure wie BlackRock, die ja in vielen, vielen Rüstungsindustrien maßgeblich beteiligt sind, sich jetzt auch noch vor wenigen Tagen in die Öffentlichkeit gegeben haben und gesagt hat, wir würden gerne einen Wiederaufbaufonds für die Ukraine, wir wollen dafür kein Geld haben, haben sie dreisterweise gesagt, sondern wir wollen ihn nur managen, damit dann auch ihre BlackRock-Firmen davon profitieren. Also das ist ein ziemlich zynisches Geschäftsmodell. Und das haben die Leute zum Teil durchschaut, aber der große Teil halt noch nicht. Und das ist dann halt, wenn man vielleicht ein bisschen in positiv blicken will. Durch Corona haben das ja viele erfahren, dass der Staat sie belogen hat, dass die Medien sie belogen haben und die staatlichen Wissenschaftler auch. Und ich glaube, wenn man dieses planvolle, systematische Vorgehen durchschaut hat, dann sieht man, dass man das wechseln kann von Corona zum Thema Klima, Migration, Ukraine. Es ist der gleiche Mechanismus, die ich dann im Buch auch immer wieder so aufgeschrieben habe, die chronologisch nachzuvollziehen sind. Und wenn man das einmal durchschaut hat, dann wird einem vieles klar und der Blick auch einfacher. Und ich glaube, das ist auch der große Grund dieser Zensurwelle, der wir ja alle ausgesetzt sind, die Medien, soziale Medien, weil sie nicht wollen, dass die Menschen diese Informationen erreichen.
Mhm. Mein Eindruck ist, dass The paste is out of the tube. Ein toller Satz, den ich mal aufgeschnappt habe. Also die Paste ist schon aus der Tube raus, die kriegst du nicht mehr zurück. Deswegen sitzen wir heute auch da. Danke schon mal für die ersten Statements hier. Ich möchte den Blick in Richtung Zukunft lenken. Und zwar ja in Richtung Kriege beenden ist die eine Sache. Aber Kriege gar nicht erst entstehen zu lassen, das ist die andere Sache. Wie kommt man denn zu dieser Vision von einer besseren Welt, in der Staaten und Interessengruppen Kriege gar nicht mehr beginnen? Ist es überhaupt möglich, dass Kriege nicht ausbrechen, oder ist es ein Naturgesetz, das uns quasi als Menschen schon inhärent ist, dass wir als Mensch eine kriegerische Rasse an sich sind? Herr Plopper, was denken Sie? Können wir in einer Welt ohne Kriege überhaupt klarkommen als Menschen?
Ich denke, es steigert sich ja immer wieder hoch. Solange wir, sage ich mal, einen Wildwuchs von Finanzwelt haben, wo immer wieder immer mehr ungedeckte Wechsel gemacht werden. Also die USA haben ja also eine gigantische Schuldenlast, die nie mehr zu tilgen ist. Und in dem Moment kommt es dann zu einer Steigerung der Kriegsgefahr. Man macht einmal, ja immer, hat man bei den vorherigen Kriegen gesehen, wenn die Finanzwelt, wenn die ungedeckten Wechsel oder das Fiat-Geld nicht mehr die Deckung hat, dann muss man einmal aufwischen, dann muss man einmal klar Tisch machen, alles aufwaschen und nach dem Krieg dann Tabula Rasa, eine neue Weltordnung, wie zum Beispiel Bretton Woods, dann entwickeln. Man müsste also im Prinzip erstmal für eine ja gerechte Finanzordnung sorgen, wo tatsächlich mit realen Werten gearbeitet wird. Ne? Also ich sag mal, es gab die schöne Idee, so 2011, man könnte mit Kryptowährung den Umgang zwischen verschiedenen Personen, das geht ja immer über sozusagen über eine Wegezolllagere als Instanz, nämlich den Banken, dass man die ausschaltet, indem es eben dezentrale Knotenpunkte gibt, an denen jeweils alle Informationen über die gesamten Finanztransaktionen gesammelt wird und auf die Weise ein Peer-to-Peer-System entsteht. Und wenn ich jetzt etwas kaufe, ich keine Banken brauche und keine Konten, sondern ich kaufe direkt beim Hersteller ein. Also Milch vom Bauern direkt. Ich zahle dem dann bestimmte Betrag direkt über dieses System. Leider sind wir schon wieder an einem Punkt, wo diese eigentlich sehr demokratische und ja egalitäre Konzeption aufgekauft wird von BlackRock und Goldman Sachs und die einfach sagen, okay, die wollen uns ja gerade ausschalten, dann kaufen wir die auf. Und das haben wir jetzt gerade die Situation. Das heißt, eine solche Dezentralisierung von und auch diese ganze perfide Geldflusspolitik, die dann ja auch dazu führt, dass es irgendwann wieder einen Aufwasch geben muss, es bestand die Chance, das aufzulösen, und das ist aber jetzt schon wieder sozusagen eingefangen. Und wenn wir jetzt die neue Regierung unter Trump sehen, sehen wir da auch lauter betriebsblinde Multimilliardäre, die ja ihre Filterblase bedienen und sehen und eigentlich auch nicht jetzt die Gesellschaft insgesamt im Blick hat. Das heißt, die USA, in den USA hält sich auch die Begeisterung für Trump eigentlich in Grenzen, weil die Leute genau wissen, sie können ihre Schulden nicht mehr bedienen. Wir sind an einem Punkt, wo die Privathaushalte in den USA ihr Tafelsilber verkaufen müssen, um überhaupt noch ihre immense Verschuldung zu bedienen. Und neue Spannungen sind vorprogrammiert. Wenn Trump jetzt Importzölle macht von utopischen 60% gegenüber China oder einen Basissatz von 10-20% gegenüber anderen in USA exportierenden Ländern, dann gibt es eine neue Verschuldung von schätzungsweise, hat die New York Times jetzt mal vorgerechnet, 15 Billionen zu den bereits 36 Billionen, die die USA haben. Wie sollen sich die USA denn aus diesem Schlamassel noch herauswinden? Sie haben immer also Eisenhower hat in seiner Abschiedsrede 1961 die US-Amerikaner gewarnt vor dem krebsartigen Geschwür des militärisch-industriellen Komplexes. Jetzt haben wir die Situation, dass das einfach nicht umgesetzt wurde. Kennedy wurde erschossen und dann ging es volle Kanne los, Vietnamkrieg und so weiter. Wir haben heute eine Militarisierung der USA. Es lebt alles durch diesen militärisch-industriellen und man muss noch sagen Sicherheitskomplex, also auch Gefängnisindustrie. Tendenziell auch Polizei, alles wird ja privat betrieben und da gilt dann nur noch das Profitprinzip. Und das führt aber notwendig immer wieder zu einem Crash, weil irgendwann Fiat-Geld heißt ja zum Beispiel so, es soll werden. Das heißt, es sind ja lauter ungedeckte Wechsel, das Geld. Ne? Und irgendwann ist es so ungedeckt und den Augenblick haben wir. Und die USA werden in diesem Punkt, man wird kurzfristig, wir Europäer, wenn wir den 20. Januar noch erleben, werden wir in der Tat erleben, dass wir Europäer nochmal mit dem Schrecken davongekommen sind, weil sich dann Trump und Putin einigen werden betreffs des Ukraine-Krieges. Aber dafür wird eben alles für den Finalkampf gegen den wichtigsten Konkurrenten der USA, nämlich China, ausgerichtet, alle Kräfte gesammelt. Und jetzt sehen wir zwei Konzepte. Wir sehen auf der einen Seite eben dieses entfesselte, marktradikale Konzept in den USA, also den Staat möglichst weiter lahmschießen und alles für die Finanzwelt, und auf der anderen Seite China, was, sage ich mal ganz pointiert, ein Konzept wie Ludwig Erhard betreibt in 50er Jahren. Das heißt, Preise, den Markt, die Allokationen von Waren, alle gerecht möglichst der freien Wirtschaft überlassen. Aber der Staat ist immer noch ordnend. Und da ist jetzt der Punkt, wo China einfach mehr Instrumente in der Hand hat, in denen der Staat Wirtschaftsentwicklung, technischen Fortschritt steuert und ganz konkret strukturiert und die USA eben im Chaos versinkt. Und wie wird sich die USA daraus winden, wie sie es immer gemacht haben, als wild gewordener, aufgeputschter Cowboy, der halt versucht, noch einmal hier und da ordentliche Faustschläge oder mehr zu verabreichen. Das kann noch mal gut gehen, aber ich glaube es eher nicht, weil die USA sind dabei, mit ihrer marktradikalen Konzeption, also den Staat zu schwächen, noch mehr zu schwächen, sich eigentlich selber seiner Steuerungsinstrumente beraubt, die eigentlich unerlässlich sind, um ein solches Gemeinwesen erfolgreich voranzubringen. Und das ist die Situation. Wir haben jetzt sozusagen den Kampf zweier Linien. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass BRICS in diesem Kampf gegenüber der westlichen Wertegemeinschaft eine schwere Schlappe erlitten hat, indem in 11 Tagen Syrien pulverisiert wurde, was mit Sicherheit einen großen Prestigeverlust für Russland und für BRICS überhaupt bedeutet. Und auch dieser Kuhhandel zwischen Katar und Türkei wird auch nicht dazu beitragen, die Situation für BRICS zu stärken. Aber ich sag mal, China ist von seiner Homogenität her einfach relativ schwer zu knacken. Also Russland ist labil, das merkt man, wenn die sich jetzt auf so einen Kuhhandel wie bei Syrien einlassen, dann sehen wir einfach, sie sind schwach, die sind angreifbar. Das war die Konzeption der beiden Regierungen. Dort kann man einen Regime-Change vielleicht noch eher anzetteln als in China. Dort kann man ihn nicht anzetteln. Und Trump zeigt jetzt in der Transition Period schon mal, wir können hybrid. Wir können sowohl regulär mit Truppen, aber noch viel stärker sind wir eigentlich bei so einer Hybridkonstruktion wie in Syrien, wo man dann eben irgendwelche Proxy-Truppen dann da vorschiebt und dann sagt, ja, Leute, wir sind entsetzt über das Chaos da, vertragt euch doch mal schön.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Das Stichwort Trump würde ich gerne mit aufnehmen. Martin, es ist so eine Spaltung da, auch gerade in den konzernfreien Medien, freie Medien, neue Medien. Ich habe noch nicht den richtigen Begriff gefunden in die neuen Medien. Ja, die einen sagen, Trump ist quasi ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, Operation Warp Speed, ja, das, was er bei Corona gemacht hat in dieser Zeit, das war jetzt nicht unbedingt das, was wir unbedingt erwartet hätten von jemand, der für die Menschen arbeitet. Und auf der anderen Seite, jetzt hier schon im Vorfeld, sorgt er dafür, dass wirklich einiges auf den Weg gebracht wird. Wie wird sich das wahrscheinlich ausbreiten? Also es ist natürlich schwierig, Prognosen, die Zukunft betreffen, ist immer schwierig, ich weiß, ja. Aber was ist dein Gefühl oder was nimmst du auf aus der Redaktion und auch so aus deinem Umfeld? Ich erlebe nämlich, dass viele Menschen gerade in Trump jetzt eine ganze Menge Opium, also Hoffnung und Opium mit reinpacken. Was ist dein Take für Donald Trump?
Also ich würde vielleicht das Verhalten in der Corona-Zeit nicht als Maßstab dafür nehmen, wie Politiker, und da meine ich nicht nur Trump, sondern alle Politiker sich auf anderen politischen Feldern verhalten. Wir erinnern mal an Ungarn. Viktor Orban hat die globalistische Corona-Politik voll mitgemacht, aber er ist eben in anderen, vielen anderen Punkten nicht auf dieser Linie. Insofern, das war vielleicht tatsächlich in dem Moment eine Sondersituation. Insofern will ich Trump auch daran jetzt nicht unbedingt messen. Es ist natürlich sehr schwer vorherzusagen, wie er agiert und wie er agieren kann, wie man ihn auch agieren lässt. Ich stimme dir erstmal deutlich zu, so habe ich jedenfalls deine Frage verstanden. Auch ich warne davor, in irgendeinem Politiker eine Form von Messias zu sehen. Erstens, weil es ein Politiker nicht ist. Und zweitens, weil es uns alle auch selbst verzwergt, weil es uns davon abhält, selbst aktiv zu sein. Man glaubt dann, Trump wird ja vom Himmel herabsteigen und alles ist gut. Das wird nicht geschehen. Das ist eher im Interesse derer, die uns lähmen wollen. Die wollen, dass wir daran glauben, erlöst zu werden, weil wir es dann nämlich nicht selber tun.
Nach dem Attentat in den USA ist ja Trump dann, hat schon fast einen Heiligenstatus bekommen, so die göttliche Vorsehung, ja, die eine Bewegung und das, die Kugel
genau,
ging
das,
vorbei.
Genau, das ist ja eben nicht. Mhm. Ja, vielleicht sollte vorbei geschossen werden, vielleicht hat er Glück gehabt, das weiß ich nicht. Aber er ist kein göttliches Wesen. Und es ist auch deshalb schwer vorherzusagen, weil er in seiner ersten Amtszeit erkennbar unvorbereitet war. Er hat mit der eigenen Wahl nicht gerechnet und dann hat er sich so ein Kabinett zusammengestellt aus Leuten, von denen er sich Loyalität versprach und hat wohl erwartet, dass jetzt sehr vieles einfach wird. Es wurde aber sehr schwer. Jetzt sehen wir es anders. Er hat ein Konzept. Man sieht sehr deutlich, dass er dieses Konzept auch in der Besetzung der Posten umsetzt. Er hat einen Geheimdienstkritiker, einen Kritiker des übergriffigen, auch tiefen Staates zum Chef des FBI gemacht oder wird das jetzt tun. Er hat einen expliziten Corona-Realisten, Impfrealisten zum Gesundheitsminister ernannt. Perspektive wird das jetzt tun. Und alleine diese Personalentscheidungen machen ja dem tiefen Staat, machen den Globalisten Angst. Sonst hätten sie jetzt nicht, in der vergangenen Woche war es wohl, eine Armada von Nobelpreisträgern losgeschickt, die ja gar nicht mehr Trump auffordern, diese Personalie rückgängig zu machen, sondern den Senat auffordern, also das amerikanische Parlament, diese Politiker nicht in ihren Ämtern zu bestätigen. Auch das werden sie, wird wahrscheinlich am Ende nichts helfen. Aber man versucht da natürlich Drohkulissen zu spalten und damit zu herrschen, aufzubauen. Trump ist angetreten mit der Position Make America Great Again. Und das muss man ernst nehmen. Und da muss man sich aber auch darüber im Klaren sein, was das eben nicht bedeutet. Make America Great Again heißt eben nicht, mach Deutschland souverän. Oder mach Europa groß. Oder mach die Welt zu einem besseren Platz, sondern setze amerikanische Interessen durch. Das ist seine Pflicht als amerikanischer Präsident, dafür ist er gewählt. Das wird er aber im Zweifel auch auf Kosten anderer Staaten, auf Kosten anderer Interessen und auf Kosten anderer Souveränitäten tun. Wenn er ein kluger Politiker ist, wenn er kluge Berater hat, dann wird er es in dem Sinne machen, wie Bismarck es getan hat, indem er sagt, das Interesse Preußens und Deutschlands ist es eben auch, eine Architektur in Europa einzuführen, die allen nützt, weil nur durch diesen gerechten Ausgleich letzten Endes auch das eigene Interesse vorangetrieben werden kann. Aber wir wissen aus der amerikanischen Geschichte, dass man das in Washington manchmal anders sieht, dass man da das eigene Interesse vor allem auf Kosten der anderen betrachtet. Das war jetzt, wenn man deine Frage sehr zusammengefasst nimmt, natürlich eine schwammige Antwort. Also ich weiß letzten Endes nicht, was er tun wird. Aber ich hoffe, dass er dann doch mehr ein Bismarck als ein amerikanischer Cowboy ist.
Ich will jetzt auch gar nicht endlos auf Trump rumreiten, ja, weil es ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es geht halt in die Richtung, der Konflikt in der Ukraine wird durch ihn wahrscheinlich maßgeblich beeinflusst. Und auch seine Aufstellung von dem Kabinett, vor allem die Tulsi Gabbard als Geheimdienstchefin oder Cash Patel als als FBI-Chef, das zeigt natürlich schon einiges, ja. Aber Kevin, ein alter Spruch sagt, wenn man den Sumpf trockenlegen möchte, sollte man nicht die Frösche fragen, ja. Das macht Trump offensichtlich nicht, sondern er scheucht schon einige Leute auf da in Washington. Denkst du, dass da so viel Bewegung jetzt in diesem ganzen militärisch-industriellen Komplex gekommen ist, dass die in Torschlusspanik kommen? Ja, wir sehen es ja jetzt auch mit der Erlaubnis der Attackhams-Raketen nach Russland und so weiter, dass die jetzt noch vor seinem Amtsantritt so viele Pflöcke in den Boden rammen, dass er da festgenagelt wird, mehr oder weniger. Wird das ihn hindern?
Natürlich wird ihn das hindern, aber darf ja einzig niemals darauf reinfallen, dass ein Land nur durch eine Machtbasis, eine Familie regiert werden würde, sondern es ist in jedem Land so, wo es diverse Machthaber gibt oder reiche Familien. Arend Oetker, damals Atlantikbrückenchef 2000 bis 2005, hat ja gesagt, Amerika wird von 200 reichen Familien regiert und zu denen hätten wir gerne gute Kontakte. Und diejenigen, die jetzt Donald Trump unterstützen, fanden, dass sie vorher von den anderen nicht so richtig unterstützt wurden. Also wählen die jetzt, schicken ja ein anderes Pferd ins Rennen, aber es ist dasselbe Rennen. Von daher wird es sich nichts ändern. Aber dass wir überhaupt darauf warten, dass jemand kommt, der es dann besser macht, zeigt, wie wir gedrillt sind. Dass wir als in einer Demokratie, wo ja das der Bürger entscheidet, auf den Erlöser warten, den wir dann alle 4 oder 5 Jahre wählen können. Das ist schon der erste, dass wir das schon akzeptieren. Das kann gar nicht sein. Das heißt, mal sehen, ob wir Glück haben, ob der Richtige sich, das ist so Brosamen hin. Und etwas, ein Wort, was ich in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr höre, obwohl es eigentlich das ist, was hier stattfindet. Hier findet Kolonialismus statt. Das ist ja nichts anderes. Es ist ja Neokolonialismus. Also das ist das, was eigentlich nie weg war. Wir haben es durch andere Worte ersetzt, Kapitalismus oder was auch immer. Aber was wir auch gerade, um in Syrien zu bleiben, was wir dort sehen, ist ja, dass dort eben die alten Kolonialisten dafür sorgen, dass sich die Machtverhältnisse dahingehend nicht ändern, dass wir weiterhin die üblichen Verdächtigen an den Schürfrechten halten. Wir schreiben halt an Menschenrechte drauf, aber es geht am Ende des Tages ja immer um Schürfrechte. Und es ist so absurd, sehen wir nicht in unserer Presse, aber wenn man sagt, wer hat denn im Moment gerade den Regime-Change in Syrien mit vorangetrieben? Das waren ukrainische Soldaten, ausgebildet durch die Briten. Werden die denn jetzt nicht in der Ukraine gebraucht? Ja, im Moment nicht so, da können sie nichts mehr reißen. Aber in Syrien können sie noch was reißen, da sind sie an der größten Tankstelle der Welt. Und dann hat man ein bisschen Verhandlungsmasse gegenüber, was in der Ukraine später passieren soll, nach Trump. Und im Übrigen, die Briten sind hier stark führend, die man auch daran erkennen kann, dass sie nirgends auftauchen. Das machen wirklich ganz gut, die Briten. Also muss sagen, das ist wirklich gentleman-like, das ist After-Aid-Style. Man, die tauchen nicht auf. Das macht sie so, da sind sie so relevant, ja. Und da ist es eben so, sie nehmen ja mit Syrien gleich zwei Player auf einer Karte aus dem Spiel. Sie zerschlagen die schiitischen Halbmond, Jemen, Libanon und Syrien. Da wird ja auch bombardiert in alle Richtungen, redet ja auch keiner drüber. Und gleichzeitig, wenn sie die Russen aus Syrien rausdrängen und nur darum geht es, nehmen sie Tartus aus dem Spiel. Der wichtigste und einzige Mittelmeerhafen der Russen dort. Das können die nicht wollen. Das heißt, man spielt ja gegeneinander und wenn man eine Einigung gefunden haben wird über den Verteilerschlüssel, was man für was bekommt, dann sind sich wieder alle, sind alle wirklich Homies, um es mal im Deutsch eines Snoop Dogg zu sagen. Und ich möchte mal daran erinnern, was unsere Presse in der Lage ist zu leisten. Ein Assad war ja vor vielen Jahren, als er das Amt antreten musste, er war ja Augenarzt in London, war er noch ein Hoffnungsträger. Warum? Weil man noch nicht sicher war, für welches Pipeline-Konzept er sich entscheiden würde. Jetzt hat er sich gegen das Falsche entschieden, war er der böse Bube. Der nächste Machthaber wird sich für das richtige Konzept entscheiden und dann können auch irgendwelche Rebellen am Start sein. Das ist ein ganz toller Staat. Ich glaube nur, dass die Frauenrechte dort nicht mehr vorangetrieben werden, aber das wird dann so verkauft werden wie in Saudi-Arabien, wird nicht darüber berichtet, oder aber das ist Tradition. Das ist ja dann Tradition. Und wenn wir uns dieses koloniale Spielfeld mal anschauen, da geht es am Ende ja immer um den Verteilerschlüssel, dass Familie A, Familie B die Wurst auf dem Brot nicht gönnt. Und das Dilemma, was wir jetzt haben, und da wird Hermann Popper mir sicherlich zustimmen, ist, wir spielen ja ständig Geoschach. Das ist ja, sind zwei Mächte. Und bei Geoschach ist es eben so, wir sehen eben dieses Schachfeld, wir sehen nicht die wichtigen Menschen, die Player. Aber Schach ist ein Spiel für zwei. Jetzt haben wir aber drei, mindestens. Wir haben jetzt noch die Chinesen. Und das heißt, ein Imperium lernt den Aufstieg, aber es lernt nie den Abstieg. Und jetzt gibt es aber mehrere, die zu dem Imperium sagen, kannst ja so ein bisschen Imperium bleiben, aber gibt es noch andere Player, die mindestens genauso wichtig sind. Und damit kann ein Imperium überhaupt nicht umgehen. Das haben die Römer auch nicht verstanden. Das heißt, wie gehen sie damit um, dass es noch andere gibt, die ihnen die Macht streitig machen und die ganz selbstbewusst sagen, eure Weltkriegsordnung, Zweiter Weltkrieg mit Dollar und so, das machen wir nicht mehr. Man darf hier eins nicht vergessen, wenn wir über China reden, dann reden wir über China aus einer kolonialen Brille, die uns über Atlantikbrückenpresse verkauft wird. Es ist ja nicht so, dass die Chinesen da sind. Die Chinesen sind zurück nach 150 Jahren. Da gab es ja die Opiumkriege, den Boxeraufstand. Und die Chinesen haben eine ziemlich alte Geschichte. Die gibt es ja schon länger, ich habe es mal nachgeschlagen, als die Vereinigten Staaten. Gibt es ja schon länger. Und die haben ein anderes Bewusstsein und die haben Kolonialismus satt. Auch die afrikanischen Völker haben Kolonialismus satt. Wir reden immer über Afrika, das sind 53 Völker. Wir haben immer die koloniale Brille auf. Und wenn uns das mal klar werden würde, dass wir das immer auf dieser westlichen Brille sehen, dann würde uns die Arroganz, und die Arroganz ist ja die höchste Form der Dummheit, mal klar werden, weil inzwischen ist das so, wir haben zwar noch einen sehr mächtigen Schulhofschläger, dem wir uns unterordnen als Deutsche, damit ein paar Brosamen abfallen, aber die anderen haben sich eben auch zusammengeschlossen. Ich sage nicht, dass das besser wird, das ist eine andere Gang. Ja? Aber wir kommen gegen die nicht mehr an, aber wir nehmen immer dieselben Methoden, indem wir eben sagen, wir rüsten auf, ein bisschen Regime-Change. Das wird aber alles nicht funktionieren. Weil eins ist klar, ich finde interessant in dieser Situation, wie die Türkei sich verhalten. Weil die Türkei haben sich jetzt in beiden Lagern unbeliebt gemacht. Bei den BRICS, dem Iran, Russland und China und im Westen, weil das ist ja ein Verräter. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Und ich möchte an dieser Stelle eine Prognose wagen. Die Türkei wird als nächstes einen Regime-Change erleben. Der Erdogan kann weg. Der ist unzuverlässig. Wenn er von den Chinesen ein besseres Angebot bekommt, kippt er um. Das werden die machen. Ich würde es an ihrer Stelle machen, das ist erkennbar. Wenn wir uns das aber mal wenn wir die koloniale Brille mal absetzen und gucken, wo wir eigentlich stehen, dann muss man sich doch mal die Frage stellen, was wir zu bieten haben. Und da kann man sagen, die besten Analysen findet man auf diesem Gebiet bei den Franzosen, wieder mal Emmanuel Todd mit seinem letzten Buch zum Thema Westen. Hier findet ja auch insofern ein Downcycling statt. Was haben wir den Menschen im Westen eigentlich zu bieten? Was hat denn das, was wir zu bieten haben, irgendwie mit Aufklärung, mit Selbstbestimmung, mit Kant zu tun? Nichts. Es ist nur noch, wenn du jetzt hier mitsprichst, kannst du zweimal im Jahr in Urlaub fahren und vielleicht alle drei Jahre ein neues Auto kaufen. Und wir haben nichts mehr, was wir den Leuten ethisch geben können. Das hat sich ja alles überholt. Wir haben es ja während Corona gesehen, wie schnell Bürgerrechte kassiert werden, wo es nur noch um jeder gegen jeden geht. Und die anderen Länder, die einen Aufstieg erleben, bieten ihren Menschen noch irgendetwas, zumindest monetär. So, es waren ja die Chinesen, die Weltarmut halbiert haben. Wenn dort ein gewisser Sättigungsgrad erreicht sein wird an Wohlstand, wird es dort auch schwierig werden. Ja? Darum würde ich mich aber nicht groß kümmern, weil wir keinen Einfluss darauf haben. Aber ich glaube, die große Chance der Krise könnte darin bestehen, dass wir sagen, okay, vielleicht sollten wir uns mal vom Kolonialismus trennen und sollten den Völkern, von denen wir Bodenschätze wollen, einfach faire Preise geben. Wenn wir nämlich faire Preise zahlen würden, dann wird es auch nicht zu Destabilisierung kommen. Das sind ja wir, die dort destabilisieren. Wir sollten uns also als Menschheitsfamilie betrachten und sagen, wie wollen wir es denn in Zukunft machen? Weil wir haben alle erst Recht auf Heimat. Und was absurde ist, es ist ja nicht so, dass es von allem nicht genug gäbe. Es ist genug für alle da. Wenn wir es gerecht verteilen würden, würde es auch nicht zu irgendwelchen Fluchtbewegungen kommen. Aber es ist ja, das ist ja die politische Intrige, die hier stattfindet. Das ist ja Machiavelli auf allen Gebieten. Und weil du zu Anfang gefragt hast, ob wir uns vom Krieg trennen können. Es gibt eine Ressource, für die Kriege tatsächlich entstehen. Das ist Wasser. Es gibt Forschung darüber, wenn Menschen mehr als 20 Kilometer zurücklegen müssen, um an Trinkwasser zu kommen, dann werden sie rabiat. Das könnte unter Umständen etwas sein, wo man sagen kann, da findet der Krieg um Wasser ja auch schon statt. Und wenn man sich mal anguckt, die größten Wasseranbieter in den Vereinigten Staaten, das sind ja so Konzerne wie Coca-Cola oder so, die das ja auch schon verkaufen. Ja, so. Also darum müssen wir uns kümmern. Aber wir müssen eben erkennen, dass wir alles, was wir betrachten, durch Atlantikbrückenpresse als Interpretation bereits betrachten. Und das ist immer die koloniale Brille. Nämlich, das gehört uns. Das gehört uns. Das persische Öl hieß, würde man eine Gesellschaft, die nannte sich British Iranian Oil. Dann wollten die Briten nicht mehr mitspielen nach Mossadegh und da hat man eine Regime Change stattgefunden. Es geht am Ende des Tages nur um Bodenschätze. Und unsere Regierenden wollen nicht nur einen Regime Change im Nahen Osten, sie machen auch einen in Rumänien. Wir müssen dafür nicht in den Nahen Osten. Wenn in unserem System irgendeiner nicht mitspielt, dann macht man es wie in Rumänien oder Herr Orban ist angezählt. Dafür müssen wir nicht in den Nahen Osten. Wenn wir wollen, diese Kolonialisten wollen überhaupt keine Mitbestimmung. Für die sind wir Digitalsklaven. Das ist für uns. Und das müssen wir erkennen. Aber da können wir natürlich nicht auf der globalen Ebene arbeiten. Deswegen wäre ja auch die Frage auch mal nach Lösung. Ich glaube, das Einzige, man kann das jetzt analysieren. Ja, aber ich kann da wenig ausrichten. Mir kann das egal sein, wer in Amerika im Amt ist, weil ich muss mit den Ergebnissen leben. Ich kann nicht sagen, ich finde euch blöd, das ist denen wurscht. Was können wir tun konkret? Und ich glaube, das Erste, was wir tun können, ist im deutschsprachigen Raum als kleinste Zelle das zu erkennen, da auf die Aufklärung zu setzen und sagen, wir im deutschsprachigen Raum, wir machen da einfach nicht mehr mit. Da sind wir 100 Millionen. Und da sollten wir ansetzen. Wir sollten ein nationales Gefühl für den deutschsprachigen Raum entwickeln. Was nicht bedeutet, dass die anderen bescheuert sind. Aber wir haben das Recht auf den deutschsprachigen Raum, den Sprachraum, den kulturellen Raum. Und darauf sind wir stolz. Das können wir auch einfach sagen. Und das ist das Erste, was wir proklamieren können. Weil da nehmen wir Leute mit, weil das ist für sie greifbar. Dass wir wieder einen nationalen Stolz für das aufbringen und auf die Bühne bringen, für was wir stehen. Wir stehen für das deutsche Denken, für die deutsche Kultur, für deutsches Ingenieurswesen und auch für deutschen Handel stehen wir eben auch. Das ganz offen sagen. Und wir sind nicht das, was ihr macht. Wir sollten uns aus diesem herauslösen. Denn wenn Deutsche etwas gelernt haben sollten, nach der Geschichte ist, Krieg ist keine gute Idee, gewinnen wir auch nicht. Ich weiß nicht, wer jetzt auf die Idee kommt, dass wir einen Feldzug gegen Russland gewinnen könnten. Also die Geschichte, wie ich sie gelernt habe, das war beim letzten Mal, ist nicht so gut aufgegangen. So, ich würde das lassen. Ja, sagen, okay, wir werden überall vielleicht geschätzt für unseren Handel. Ich würde auf den Handel setzen. So, aber dazu müssen wir erstmal das Schreckgespenst des bösen Diktators, wo er ist, der chinesische Diktator und der russische Diktator, dass wir das auflösen durch Bildung. Und da sind unsere Medien gefragt. Das Dilemma ist, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die durch Massenmedien als Massenvernichtungswaffen und über Propaganda in Angst gehalten werden. Wir müssen bei der Bildung ansetzen, sonst sind wir einsame Streiter.
Herr Senner, Sie wollten gerade noch was ergänzen.
Also ich stimme völlig zu, wir müssen hier im Bauch der Bestie uns organisieren und wir dürfen uns auch nicht darüber im Unklaren sein, was wir sind. Wir sind überhaupt nicht souverän. Ja, wir sind schon seit Jahrzehnten eigentlich willenlose Zuseher. Das muss uns auch klar sein. Ja, also wir reden oft, wenn wir über Geopolitik sprechen, als könnten wir da irgendwas entscheiden, aber wir können da gar nichts entscheiden. Gerade in Deutschland und in Österreich. Ich glaube aber, es ist auch wichtig zu wissen, wohin wir wollen und da ein konkretes Ziel zu haben und auch keine Illusion anzuhängen. Ich hänge mich jetzt ein bisschen auf, auch ein bisschen Dynamik reinzubringen in die Debatte an den Begriff Menschheitsfamilie. Den mag ich nicht. Ich mag ihn nicht, weil es gibt die Familie und die ist großartig. Und es gibt die Menschheit. Die gibt es auch. Und da müssen wir auch kommunizieren. Mit jedem Menschen kann man sprechen, die Völker müssen sprechen. Aber es gibt den Einzelnen, die Familie, die Völker und die Menschheit. Und ich finde, man kann diese Ebenen schlecht vermischen. Vor allem hat Carl Schmitt, der vorher auch zitiert wurde, gesagt, ein Satz, der ganz, ganz wichtig ist, wer Menschheit sagt, will betrügen. Und damit betrügen uns die Amerikaner. Mit den Menschenrechten, die eigentlich Schürfrechte sind. Mit dem Aufständischen, die eigentlich Terroristen sind, mit ASA und Al-Qaida, die man unterstützt, wenn man zugleich Zensur- und Hate-Speech-Gesetze betreibt. Und ich glaube, wohin wir wollen, ist eine multipolare Welt, in der wird es nach wie vor Konflikte geben, Völker und Kulturen, in der wird es die eine Menschheit in dieser Form nicht geben. Und ich halte diese Idee der einen Menschheit, des Weltfriedens, auch mittlerweile für eine der größten Psy-Ops, mit der man uns in den letzten Jahrzehnten dazu gebracht hat, diese amerikanische unipolare Weltordnung zu akzeptieren. Die Amerikaner sorgen für den Frieden, für den freien Handel, für die Rule-Based World Order. Und dann haben wir diese bösen Warlords, diese Diktatoren, die eigentlich nur den Krieg wollen, die böse Nationalisten sind. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir diese einteilige und eintönige Weltmacht Amerikaner abschütteln wollen, klar wissen, wo wir hin wollen, in welche Richtung. Die Welt, die mir vorschwebt, ist keine Welt, in der es keine Konflikte mehr gibt, weil aus dem Konflikt kommt das Leben. Heraklit hat nicht gesagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge, er hat gesagt, der Streit und die Spannung, Polemos ist der Vater aller Dinge. Und wenn ich sage, ich möchte alle Faktoren abschaffen, die zu Konflikten führen, seien es ökologische oder ideologische, religiöse, dann bin ich am Ende im Lied von John Lennon, Imagine, there's nothing to die for, only sky, no borders. Und dann bin ich genau in dieser typischen CIA-amerikanischen Psy-Op, die die Völker zerstört, die die Religionen einebnet, einplaniert, die eine Einheitskultur schafft, überall dieselben Anzüge, selbe McDonalds, selbe Konsumverhalten. Ich sage, wir müssen die Völker retten, denn nur die Völker können die Globalisten aufhalten. Und deshalb würde ich auch mit dem Begriff Menschheit ein bisschen vorsichtiger umgehen. Die Völkerfamilien, die Völker können sich verständigen, aber die Idee des Individualismus, der Menschheit, des Weltstaats, des Weltfriedens ist aus meiner Sicht in den letzten Jahrzehnten eine amerikanische und zum Teil eine kommunistische Psy-Op gewesen. Die multipolare Welt aus meiner Sicht ist ein anderer Traum und eine andere Vision.
Ja, gut. Und der Begriff Menschheitsfamilie ist ja doch positiv besetzt, weil viele Leute natürlich damit was anfangen können, wenn wir uns als großes Ganzes Kollektiv begreifen und die Spaltung dadurch natürlich aufgehoben wird. Ich kann die Argumentation verstehen, da kann ich auch durchaus mitgehen.
Aber ist das eine Spaltung wirklich? Weil Völker sind ja getrennt, das ist keine Spaltung.
Ja, aber die Menschheit an sich ist ja ein globales Konstrukt. Wir sind alles Menschen. Es hat schon mal angeklungen, wir stammen alle von der gleichen Urfamilie ab, sozusagen alle 1500 Ethnien sind letztendlich gleich geschaffen. Wir unterscheiden uns vom Aussehen und von der Art zu denken und so, aber wir sind als Menschheit doch irgendwie auf diesem Planeten eins. Und dieser Begriff, ich will es jetzt nur positiv konnotieren, weil Daniele Ganser den auch so eingeführt hat, dass der einfach was Positives ist, wo sich Menschen damit identifizieren können. Darum ging es mir letztendlich. Obwohl sie natürlich auch recht haben in der Argumentation.
Auf einer Bewusstseinsebene, einer meditativen, religiösen, ja. Aber von der politischen halte ich es für sehr gefährlich, wenn man damit ankommt, weil das ist genau diese Idee, wir bringen den Weltfrieden, wir sind die Weltpolizei, es gibt den Weltgerichtshof, es gibt die Weltgesundheitsorganisation, es gibt das Weltwirtschaftsforum, wir sind die One World, die eine Welt und dafür müssen wir nur noch diese bösen Diktatoren, die Koreaner, Assad etc. zur Seite räumen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht von der einen Psy-Op in die nächste tappen.
Ja, letztendlich wären diese Institutionen natürlich positiv, wenn sie nicht von diesen Kräften aus dem Untergrund unterwandert worden sind. Und das wäre jetzt meine nächste Frage, worauf ich den nächsten Themenkomplex, den ich einleiten wollte. Jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt und jetzt nicht nur die gängigen Schulbücher oder das, was bei Gude Knopf früher mal beim ZDF lief, sondern kommt irgendwann auf den Begriff des tiefen Staates, der militärisch-industrielle Komplex, so hieß es bei Eisenhower damals in seiner Farewell Speech kurz bevor Kennedy kam. Und dieser Deep State, der ist ja mannigfaltig, der lässt sich ja in allen Ebenen entdecken. Und die Frage ist natürlich, wir wissen, dass so viele Geheimdienstmitarbeiter hier da sind, in jedem Land sind so und so viele Strukturen da, die halten sich auch nicht an Recht und Gesetz und wollen auch gar keinen demokratischen Wandel. Die Frage an euch alle, ist es denn überhaupt möglich, diesen Deep State mit all seinen Möglichkeiten der Kommunikation, mit der Vernetzung, mit dem Know-how und dem Geld im Hintergrund, dass wir solche False-Flag-Operationen überhaupt verhindern können? Jeder, ich habe das jetzt schon oft aufgeschnappt, so ja, vielleicht kommt es, bevor Trump kommt, noch ein großer False-Flag-Event, dass da irgendwo Giftgas oder sonst irgendwas kommt und dann schreien alle wieder Panik und die haben dann ihr großes Thema. Also Stefan, was meinst du? Kann man überhaupt sowas verhindern?
Ich glaube, wenn man über einen tiefen Staat spricht, hat man ja immer an Amerika gedacht irgendwie. Und man hat es ja in Potsdam jetzt gesehen, diese Lügengeschichte von Korrektiv ist für mich so eine Blaupause vom tiefen Staat in Deutschland auch. Es ist ja immer noch unklar, ob abgehört worden ist, wer abgehört hat, ob der Verfassungsschutz personelle Aufzeichnungen weitergegeben hat an Korrektiv, wie diese Geschichte aufgebaut worden ist, Monate im Voraus. Das ist für mich so eine Blaupause vom tiefen Staat. Und das ist das Problem, dass man immer gedacht hat, im großen Teich ist alles möglich, Kennedy-Verschwörung und so weiter. Und ich glaube, man wäre entsetzt, wenn man wüsste, wie tief der Verfassungsschutz, die Geheimdienste, das BKA mittlerweile von den Staat instrumentalisiert worden sind, nicht mehr die Sicherheit zu schützen, einfach vor Kriminalität, vor organisierter Kriminalität, die es ja gibt, die schlimm genug ist, sondern gegen die eigenen Bürger, gegen Medien. Und das ist das große Problem, den wir seit 2015 haben und in Corona, Edward Snowden hat das mal genannt, es wurde jetzt ein System der Unterdrückung aufgebaut und genau das ist das. Man kann einfach das Etikett wechseln von Corona, Migration, jetzt macht man Kampf gegen rechts daraus. Wir sehen in Rumänien, wo es fast zu einem NATO-Putsch gekommen ist, wo dann ein NATO-kritischer Kandidat in der ersten Runde vorne lag, auf einmal wird das annulliert mit einer angeblichen Desinformationskampagne aus TikTok. Russland über TikTok, als ob die ganze Wahl über TikTok entschieden wird. Niemand fragt nach Beweisen, niemand kritisiert das, die deutschen Medien jubeln, ja, die Demokratie hat gewonnen. Das ist dann der nächste Trick, dass man jetzt die Demokratie rettet, um die Demokratie dann abzuschaffen. Man sieht das bei den Wahlergebnissen in den Ostländern. In Thüringen, wo der größte Wahlgewinner, die AfD mit 32%, jetzt gibt es eine Viererkoalition, die aber ein Dreierbündnis dann heißt. Und man macht noch so ein Bündnis dazu mit den Linken, also sprich mit der SED. Die CDU trägt das alles mit, einfach nur zum Machterhalt für einige Ministerposten. Und das ist das Gefährliche, dass dieser gesamte Sicherheitsapparat umjustiert worden ist. Also ich kenne ja auch viele, die dort noch arbeiten. Es ist ein immenser Druck aufgebaut worden. Niemand traut sich da eigentlich mehr auf so. Sie haben ja auch Abteilungsleitertreffen, sie haben dort Konferenzen, Fortbildung. Niemand traut sich dort mehr irgendwie Klartext zu reden, so wie wir das jetzt hier tun, Probleme anzusprechen, sondern es wird immer nur in die Richtung geguckt, was erwartet die Politik von uns. Und ich kenne noch Abteilungsleiter, die waren letztens erst beim großen Treffen im BMI. Der will auswandern. Ne? Also der sagte, er war da nach so fertig mit der Welt. Niemand hat ihn unterstützt, als er das kritisiert hat. Die haben zu Boden geguckt, als er angesprochen hat, nur mal, dass sie sagen, wollen wir uns nicht vorbereiten für den Fall, dass wir die Grenzkontrollen kriegen, wie wir das organisatorisch machen, welche Manpower wir brauchen. Also er wurde dann schon, Mobbing eingesetzt, wenn man so will. Er wurde von seinen Vorgesetzten im Stich gelassen. Das heißt, diese Leute werden aussortiert nach und nach oder sie kündigen innerlich und das ist das große Problem, dass dieser gesamte Sicherheitsapparat, der ja Milliarden zur Verfügung hat, unendlich viel Manpower, technische Aufklärung, Desinformation mit den Medien zusammenarbeitet, anstatt dass die sogenannte vierte Gewalt, das ist ja ein Totalausfall, diese Geheimdienste immer mal wieder auf die Finger haut, so wie jetzt Apollo News mit Kramer gemacht hat, dem Verfassungsschutzchef in Thüringen. Und da sieht man ja, dass freie Medien so wichtig sind und dass, wenn man sich zusammenschließt und solche Komplexe recherchiert und dann gemeinsam hochbringt, dass sie dann so groß sind, dass der Mainstream-Medien die nicht mehr verschweigen können. Aber das ist sicherlich die nächste größte Gefahr, dass man im Namen der Demokratie Wahlen rückgängig macht, dass man es gar nicht mehr auf den zweiten Wahlgang ankommen lässt, weil man nicht genau weiß, wie er ausgeht und alle Instanzen versagen, also Politik, Medien, die Gerichte auch, wie wir auch bei Corona erleben mussten. Und das ist sicherlich der tiefe Start in Reinkultur.
Martin, du wolltest eine Ergänzung sagen. Stefan,
kein Widerspruch, aber eine Ergänzung. Du sagtest, da hat es fast einen NATO-Putsch gegeben. Nein, da hat es einen Putsch gegeben. Das war ein vollendeter Putsch, den wir in Rumänien gesehen haben. Da ist die Scheindemokratie abgeräumt worden und zwar ganz öffentlich und auch regelrecht zur Schau stellend ist deutlich gemacht worden.
Warum greift das niemand auf? Wieso ist da keine Empörung in den Medien? Das ist ja, wie du sagst, ein offener Putsch gewesen, ja, und vom Gericht. Ist, ja.
Wenn ich das kurz ausführen darf, um dann auf deine Frage oder Zwischenfrage zurückzukommen. Das ist Teil eines Epochenwandels, den wir gerade sehen, wo allgemein die Demokratiesimulation als lästig empfunden und aufgegeben wird. Wir haben ja nicht nur Rumänien, wir haben die gleiche Situation in Georgien, wo der Westen sagt, eine Wahl, die Beobachter vor Ort als legitim, als demokratisch angesehen haben, erkennen wir nicht an. Die Präsidentin, eine Frau, die ursprünglich Schülerin von Brzezinski war und die Staatsbürgerschaft gewechselt hat, um dort Staatsoberhaupt werden zu können, die sagt, ich trete jetzt nicht zurück, ich beende meine Amtszeit einfach nicht, ich bleibe im Amt als eine Art Königin oder was auch immer. weil mir das Wahlergebnis nicht gefällt. Ja, wir haben die gleiche Situation in der Ukraine, wo ein Präsident amtiert, der eigentlich im Mai aus seinem Amt hätte ausscheiden müssen. Wir haben die Situation in Moldawien, wo eine Wahl so öffentlich nicht gefälscht, aber manipuliert wurde, dass selbst einige der Atlantikbrückenmedien zugeben mussten. Also so ganz ordentlich ist das eigentlich nicht. Und vergessen wir nicht, dass es letztlich Angela Merkel war, die einen solchen Putsch von oben als erstes in der bundesdeutschen Geschichte befohlen hatte. Das war 2019 in Thüringen. Also es wird jetzt abgeräumt, es wird jetzt Schluss gemacht mit der Simulation, dass das Volk sich die legitime Regierung noch irgendwie wählen könnte, was ja ohnehin meist nur die Auswahl zwischen ähnlichen Kandidaten ist. Also welche Figur macht es dann? Ja, warum gibt es da nicht den Aufschrei? Ja, weil natürlich diejenigen, die die Meinung manipulieren, in deren Interessen passieren ja präsentiert dieser Putsch oder dieser Ablauf von Putsche. Sie kontrollieren die Medien, also nicht die Medien, die hier versammelt sind, aber natürlich die Medien, die immer noch stark in die Breite wirken, und sie werden das auch noch schön schreiben. Wir erleben es.
Also der Totalausfall der Medien als Hauptproblem eigentlich, dass die Medien nicht die Aufgabe nehmen, für die sie eigentlich vorgesehen sind, als Kontrollinstanz, um den Mächtigen auf die Finger zu schlagen. Im Gegenteil, sie machen sich zum Lautsprecher der Medien. Deswegen sitzen wir ja alle hier. Ja? Deswegen ist ja unser aller Engagement, dass wir dem entgegenstehen. Stichwort Gladio war jetzt noch beim Deep State bei mir im Kopf hängen geblieben. Wir hatten das ja seit Jahrzehnten. Aber nochmal, gibt es für uns als Organisationen, als Medien oder auch als bewusste Bürger überhaupt Möglichkeiten, diese Dinge zu verhindern? Ich komme da fast ein bisschen so wie Don Quixote und Sancho Panza vor, ja, Kampf gegen Windmühlen oder so. Habt ihr Gedankenmodelle, habt ihr konkrete Vorstellungen, was zu tun sein müsste, um gegen so eine große Macht überhaupt aufzubegehren? Allein, dass wir da sitzen, ist ja schon mal etwas, ja. Aber was könnte darauf hinaus noch entstehen oder was müsste entstehen?
Kevin, ja. Also ich bin da sehr guter Dinge. Humor ist da die beste Waffe, weil sobald du die Machthaber auslachst, ist es so wie bei Mielke, ich liebe doch alle Menschen. Das wird dann irgendwann lächerlich. Das System ist sehr, sehr schwach, muss man sagen. Woran kann man das erkennen? Wenn das System seine eigenen Hofnarren attackiert, das sind ja wir hier, dann haben sie das letzte Frühwarnsystem abgeschaltet. Das ist so ein bisschen, ich vergleich's mal, wir sind als Land, als Nation, als System, sind wir ein Jet, und wenn da die rote Lampe beim Piloten leuchtet, dann heißt es, Achtung, Triebwerk überhitzt, und wir sind diejenigen, die roten Lampen sitzen. Das ruft die Fluggesellschaft an, sagt, mach mal die rote Lampe aus, machen sie aus, beim nächsten Mal überhitzt nicht, sondern brennt, und wir stürzen ab. Dieses System stürzt ab. Und es ist nicht so, weil wir im Moment in diesen Regime gechangten Westländer nichts erkennen, dass sich dort nichts tut. Da sind Leute, die sind ja schon längst ausgereist, und zwar ins Internet, als großes digitales Aufwachzimmer. Und es wird diesem ganzen Westen so ähnlich gehen wie damals der ehemaligen DDR. Da waren ja auch schon viele weg, aber bis sich die große Masse in Bewegung setzt, das ist ja soziologisch sehr erforscht, muss es ein Angebot geben, wo man sagt, dass dieses Boot, auf das wir dann umsteigen, muss eine Chance haben zu überleben. Da warten die ab. Es gibt ja dieses Bild, was Konrad Lorenz beschrieben hat von den Wildgänsen. Da gibt es ein paar Alpha-Wildgänse, die steigen auf, drehen mal runter, der Rest guckt immer mehr, und ab, wenn so 20% in der Luft sind, dann hebt der Rest ab. Das ist bei uns genauso. Wir wollen sicher sein, dass die da oben nicht attackiert werden. Und dann setzen wir uns in Bewegung. Im Kopf haben wir uns schon lange in Bewegung gesetzt. Und was wir im Moment erleben können, ist ja, wann scheitert das Ganze? Man macht uns hier am besten gefügig und betäubt uns durch Konsumgüter, die uns betäubern, weil die meisten leben ja nicht einen Beruf, sondern die haben irgendeinen Job, und am Wochenende führen sie das Leben, was ihnen sagt, ich wäre eigentlich gerne Surfer geworden oder Rennfahrer, da fahre ich dann meinen Wagen so. Und wenn das nicht mehr geliefert werden kann, dann sind die Leute auch nicht mehr bereit, den Quatsch mitzumachen. Und wir sind an dem Bereich, wo es nicht mehr geliefert werden kann. Und was wir im Moment tun, ist durch unser Wording, dass wir glauben, dass die DDR noch leben würde, wenn sie das Wort Regal und leer in der Kombination verboten hätte. Wenn sie das verboten hätte, hätten die Bürger nicht gemerkt, dass es sich um leere Regale handelt. Das denken die Leute. Deswegen das große Problem, was wir nicht haben, sondern was eigentlich für uns spricht, ist, das alles funktioniert ja nur durch Propaganda. Was man aber als Propagandist niemals machen darf, ist, dass man sich seine eigene Propaganda irgendwann noch glaubt. Also, und das hat die DDR auch gemacht. Die hat am Ende des Tages Aktuelle Kamera geguckt und ist nicht mehr in die Stadt gegangen. So. Und das tun die üblichen Verdächtigen auch. Die gehen in ihre Bereiche und sagen, ist doch alles in Ordnung. Und nichts mehr ist in Ordnung. Und das kannst du auch erkennen. Niemand glaubt mehr dem, weil all diese Politiker, die uns vorgeschlagen werden, die sind doch in ihrer Lächerlichkeit durch nichts mehr zu überbieten, weil du kannst eine Frau Annalena Baerbock gar nicht konterkarieren. Das ist nicht möglich. Das macht die selbst. Oder der Schwachkopf im Wirtschaftsminister. Das geht überhaupt gar nicht. Die Menschen sind in der Abwahlposition, wer als nächstes kommt. Das heißt, wir erkennen, das System ist extrem schwach, dass ein Wirtschaftsminister 800 Privatanzeigen gegen Otto Normalbürger lanciert. Er ist also null souverän. Wenn jemand souverän wäre, so wie Helmut Kohl, das wird doch an sich abprallen lassen. Die sind so unsouverän, dass sie irgendwelchen Land wirken, die Special Forces reinschicken, weil der so ein Meme geteilt hat. Ist das schlecht? So. Und dem wird auch keiner hinterher trauen. Aber was wir auch erkennen können, ist, dass wir durch Propaganda und Erziehung so gedrillt wurden, dass wir denken, wenn jetzt der Richtige käme, auf den würde ich setzen. Und der wird nicht kommen. Das wäre ja wieder zentralistisch. Und deswegen, der entscheidende Punkt ist, dass man sich hinstellt, sagt, ich warte nicht, ich starte, es einfach selber machen. Und was den üblichen Verdächtigen ein Dorn im Auge ist, dass wir so selbstbewusst sind, dass wir hier auftreten, einfach sagen, ihr seid so lächerliche Vögel, ihr stellt gar keine Gefahr mehr dar. Es ist lustig, was ihr da macht. Das ist einfach Volksfront von Judäa gegen jüdische Volksfront. Und wir sind die Spalter. Das ist Quatsch, was die machen. So. Und das heißt, das Angebot, was wir machen, und das, was hier auf diesem Panel passiert, wird Leute überzeugen, weil die Argumente schlüssig sind und stichhaltig sind. Da darf man sich keine Schwachheiten einbilden. Und vielleicht noch mal zum Thema, wie stabil die sind. Ich mache oft die Analyse zum Thema, wie stabil ein Imperium ist und ob es vielleicht mit dem Medium zu tun hat, auf dem kommuniziert wird. Das Ding kompliziert ist aber einfach. Das stabilste Weltreich, was es jemals gegeben hat, das waren die alten Ägypter. Die haben auf Stein kommuniziert, die kannst du heute noch sehen. Wir haben heute es mit Kommunikationsmitteln zu tun, die viel schnelllebiger sind, also spätestens seit Marconi. Und heute haben wir ein Weltreich, das funktioniert digital. Wenn du diesem Weltreich den Stecker ziehst, ist es vorbei. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, die Kontrolle über uns geht auch durch unsere mobilen Endgeräte. Wenn wir die weglegen, wenn wir unsere digitalen Geräte ausstellen, sind wir unsichtbar. Das ist unsere Macht. Die Macht besteht darin, dass wir das einfach nicht mehr einschalten und dann sind wir nicht mehr erreichbar. Uns hat man mal aufgekauft, wir sollten erreichbar sein, damit wir nichts verpassen. Da werden wir auf dem Laufenden gehalten, in Wahrheit auf Trab. Und wir alle können uns dabei ertappen, wenn kaum ist die Maschine am Boden, die Anschlagzeichen sind noch nicht erloschen, dann ziehen wir alle die digitale Zigarette und checken, was Phase ist. Nichts passiert da draußen. Die Machtverhältnisse ändern sich erst dann, wenn ich entscheide, welche Art von Medien ich in meinen Kopf reinlasse. Das ist die erste Souveränität. Ich gucke das gar nicht mehr. Ich gucke mir doch nicht Karin Jemioska an bei irgendwelchen Anbaggerversuchen von Wirtschaftsminister. Warum soll ich das tun? Das sehe ich bei YouTube als Verarsche. Ja? Und das ist der erste, verpasse ich dann nichts? Bei denen verpasst du nichts, weil die versuchen dir immer nur die alte Weltordnung in neuen Schläuchen zu verkaufen. Die haben mir wirklich nichts zu sagen, was noch irgendwie interessant wäre. Weil diese Art von Imperium, alles was sie liefern, ihre ganzen Protagonisten, von Schwab bis Frau von der Leyen, was sind die denn? Das ist das Schlimmste, was du über eine Führungsfigur sagen kannst. Die sind echt langweilig. Die sind so langweilig, das gucke ich mir nicht mehr an. Diese Serie gucke ich mir nicht mehr an.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff Rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop. Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Also die Energie aus dem System rausnehmen. Herr Plopper, Sie wollten gerade noch.
Ich denke, wir haben jetzt ungefähr 70 Jahre in einer Fassadendemokratie gelebt. Es ist eine, man nennt das auch bei Politologen, Soziologen, eine Verbändedemokratie. Das heißt, es ist eine Übernahme des korporativistischen Staates von Hitler. Statt der Deutschen Arbeitsfront gibt es dann DGB und auf der anderen Seite BDA. Statt dem Reichsnährstand gibt es den Bauernverband. Und das ist alles wunderbar von oben bis unten durchgereicht, dann ganz diskret über diese Verbände. Das hat man in der Corona-Zeit gesehen, die Weisungen wurden sozusagen bis in den letzten Feuerwehrverein runtergereicht. Das funktioniert tadellos die ganze Zeit. Das war so lange auch kein Problem. der DGB nebenbei gesagt, eine Doktorarbeit hat das erwiesen, einwandfrei ist eine Schöpfung der CIA nach dem Vorbild der amerikanischen Pseudo-Gewerkschaft AFL-CIO. Und so ist das die ganze Zeit gelaufen. Und solange das Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt hat, wo man also den Leuten, sage ich mal, durch Selbsthilfe, Bauherrenmodell und so weiter, Vermögensbildung etwas gegeben hat, Zuckerstücke, da hat das auch mit der Loyalität der Untertanen funktioniert. Und jetzt sehen wir irgendwie spätestens seit Ahrtal diese gesteuerte Verwahrlosung. Wir werden daran gewöhnt, dass wir jetzt auf einmal ein Nicht-Management von Katastrophen haben, dass wir jetzt gefälligst uns einzustellen haben auf ein Management wie in der dritten Welt. Das heißt, es kommt jetzt sehr schockartig und natürlich genau wie die Bürger der DDR, die eben auch lange Zeit sozusagen paternalistisch bevormundet wurden, sind wir auch bevormundet worden. Und jetzt müssen wir wirklich, ich merke das immer wieder, jeder Arbeiter, jeder Taxifahrer, mit dem ich spreche, der sagt, ja, jetzt ist alles Lüge, ist alles Scheiße, das weiß ich doch. Aber was sollen wir denn machen, wir kleinen Leute? Ne? Und wir können was machen. Und das müssen wir natürlich zeigen. Wir haben das in der Corona-Zeit schon mal wunderbar gemacht. Also man hat sich nicht gekannt. Ich wurde eingeladen auf Vorträgen von buchstäblich von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen. Und ich habe überall Leute getroffen, die waren zuverlässig. Ich habe jetzt zig Jahre darunter gelitten unter dieser Unverbindlichkeit. Ja, warum bist du denn nicht gekommen? Ne? Also ja, ich halt musste Fernsehen gucken oder sonst was. Auf einmal war diese Verbindlichkeit wieder da. Ne? Man hält Verabredungen ein. Das war ein Stil, ein erfrischendes Miteinander, was ich so genossen habe in dieser ganzen schrecklichen Zeit. Und das ist natürlich der Anfang zur Selbstverantwortung. Und da müssen wir ganz klar sagen, wenn wir zu Boden geworfen worden sind, dann müssen wir überlegen, wie hat die andere Seite das angestellt. Sie haben es, was Ken ja auch schon gesagt hat, durch eben diese Denkfabriken, diese diskreten transatlantischen Netzwerke, da wurde etwas sozusagen uns schockartig immer präsentiert. Wir müssen jetzt anfangen, uns zu vernetzen. Wir müssen selber Denkfabriken auf den Weg bringen. Und da brauchen wir Unternehmer, die uns jetzt auch mal ein bisschen Geld in die Hand geben. Denn glaubt jeder Unternehmer, ihn betrifft es nicht, er kommt heil davon. Aber sie müssen uns strukturell unterstützen, damit wir hier Infrastrukturen aufbauen können, um das Wissen zu entwickeln. Wie können wir das machen? Es gibt den Uli Gaussmann, der ein Buch rausgegeben hat, Reset, also als Antwort auf Reset. Ne? Also wir selber fangen jetzt an, uns die Welt selber zu bauen, selber zu verantworten. Wir haben in Deutschland so unglaublich viele gute Initiativen, die aber alle voneinander nichts wissen. Da muss doch nicht der eine wieder das Rad neu erfinden, wenn in Jünde mal wegen einer ein energieautarkes Dorf sich konstituiert und irgendwo anders möchte es auch jemand machen, dann kann man doch da Expertise sammeln, professionelle Journalisten, die das rüberbringen an die Menschen in einer wirklich guten, verständlichen Sprache. Da brauchen wir Experten. Ich bin mir sicher, an den Universitäten sitzen etliche Leute, Professoren mit Fäusten geballt in den Jackentaschen, die isoliert sind und die gerne was machen würden, ihre Expertise der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und da müssen wir was machen. Und ich denke, ja, Egoismus müssen wir abbauen, geben ist seliger denn nehmen. Es war früher so in meiner Kindheit so ein Spruch und ich denke, da ist was dran. Also es beglückt sehr, das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen, was wir für eine innere Kraft entwickelt haben, was für eine Freude, dass wir uns gegenseitig geholfen haben. Und ich denke, das ist in der Tat eine Power, die können wir, damit können wir sogar ja den tiefen Staat obsolet machen. Natürlich ist ein Gewaltverhältnis, ja. Soll natürlich auch mal fragen, Trump, was machst du gegen den Nationalen Sicherheitsrat? Eine Geheimregierung. Das ist alles extrem gewalttätig und das muss uns klar sein. Aber das weiche Wasser bricht den Stein.
Also, Sie können gleich den Gedanken nochmal aufnehmen. Ich möchte die Schlussrunde mit Blick auf die Uhr gleich einleiten auch, und zwar in Bezug auf, was denn eine Veranstaltung oder eine Denkfabrik, wie wir es jetzt gerade hier manifestieren, bedeuten könnte. Und ich bitte darum, schwere Aufgabe für dich, Kevan, das Ganze in 2, 3 Sätze, vielleicht 1, 2 Minuten reinzupacken. Ich weiß nicht, ob dir das gelingt. Also fang mal hier an, Stefan. Was denkst du, was der Impuls sein könnte von einem Podium wie hier, von einer Veranstaltung wie hier, wo sich so viele Leute treffen, so ein großes Vernetzen stattfindet? Hat das eine große Strahlkraft in deiner Wahrnehmung?
Auf jeden Fall. Und das ist ja das, was wir machen können. Öffentlichkeit herstellen, Leute informieren, andere Sichtweisen geben, dass man den Blick über den Tellerrand hinauswirft, dass man guckt, wie diese Leute arbeiten in den verschiedenen Staat, Politik, Medien, wie dort Themen gesetzt werden, anderes verschwiegen wird. Und die Wahrheit ist ja, wenn man so möchte, auf unserer Seite. Und das Schöne ist ja, man braucht ja nur einmal dieses System erkannt zu haben, wie bei Corona ja Millionen Menschen gedacht haben, der Staat schützt mich und meine Grundrechte, die Wissenschaft ist auf meiner Seite, will meine Gesundheit haben. Millionen Menschen haben jetzt leidvoll das Gegenteil erfahren und diese Menschen sind ja für immer weg für diesen übergriffigen Staat. Das ist ja nicht so wie, im Sommer trinke ich lieber Pepsi und im Winter lieber Coca-Cola, sondern die sagen, nie wieder glaube ich euch ein Wort. Und das ist ja das, wenn man die Leute dann in verschiedenen Punkten erreicht und andere Argumente aufzeigen kann, und wenn man sie dann überzeugt, dann haben sie das durchschaut, gehen weg. Das heißt, die Masse wird immer größer, niemand geht wieder zurück und sagt so, ach, mir ging es doch besser, als ich die Tagesschau geguckt habe. Das habe ich noch nie gehört. Das heißt, die einmal weg sind von diesem System, die gehen dort nie wieder hin. Und das ist, glaube ich, unsere große Chance, dass man kontinuierlich arbeiten muss, ordentlich arbeiten muss, es aufbauen muss, es auch verständlich rüberbringt. Und dann wird der aufgeklärte Teil der Bevölkerung immer größer werden.
Gehen wir gleich der Reihe nach weiter. Martin, was ist dein
Statement? Vielleicht kurz anknüpfend an das, was Kevan gesagt hat. Wir müssen nur das Handy ausmachen und dann sind wir sozusagen der Diktatur entronnen. Das glaube ich nicht, dass das alles nur so digital ist. Also der Gummiknüppel und das Pfefferspray während der Corona-Zeit, die waren sehr analog. Und damit arbeiten auch Regime in ihrer Endphase. Das werden wir erleben. Ich glaube, das Entscheidende dieser Veranstaltung ist, dass wir in die Aktion kommen, dass wir tatsächlich selber beginnen zu denken und Antworten zu geben und nicht nur zu reagieren auf das, was große und hintergründige Mächte tun. Also wenn man sich die Begrifflichkeit der Veranstaltung ansieht, so ist sie natürlich erstmal eine Reaktion auf ein anderes WEF, was stattfindet. Also wir grenzen uns dazu ab, aber wir bilden auch keine Kopie, sondern wir fangen an, selber Konzepte zu entwickeln für verschiedene entscheidende Punkte. Und ich glaube, das müssen wir tun, uns wegzubewegen von der Situation, dass wir nur reagieren, sondern wir gestalten mit unseren eigenen Händen, mit unseren eigenen Köpfen in den Gruppen, die wir erreichen, unsere eigene Zukunft. Wir diskutieren sie auch kontrovers und wir werden irgendwann sagen, wir bauen uns unsere eigene Welt, und das ist dann vielleicht sogar eine ohne Kriege.
Danke für das Statement. Martin Sellner.
Ich will noch ein bisschen eingehen auf das, was Sie vorher gesagt haben, bezüglich dem Gefühl, gegen Windmühlen anzukämpfen. Ich will da vielleicht 3 Gedankenbilder mitgeben, die Leute motivieren können, weiterzumachen. Das erste ist, qualitative Veränderungen, also Umbrüche, brauchen immer eine lange Vorbereitungszeit. Das ist nun mal so. Zuerst quantitative Veränderung und dann gibt es einen raschen Umschwung. Kann man sich vorstellen, wie wenn man in einer Pfanne Popcorn erhitzt. Das braucht auch eine Weile und auf einmal ploppen die alle hoch. Und das werden wir erleben, dass lange Zeit nichts passiert und dann in einer kurzen Zeit extrem viel. Und der zweite Punkt ist, dass jeder Einzelne, den wir überzeugen und aufwecken, für uns gewonnen und abgesichert ist. Die meisten, die einmal aufgeweckt sind und die erkannt und durchschaut haben, das Problem, gehen nicht mehr zurück. Das ist wie Obst, das von einem Apfelbaum runterfällt. Manche fallen früher, manche fallen später, irgendwann manche erst, wenn sie ganz faul schon sind, aber dann wieder zurückploppen, ein Apfel oder eine Birne kann man nicht. Das heißt, jeden Einzelnen, den wir aufwecken, ist jemand, den die Eliten fast für immer verloren haben. Und der dritte Punkt, und da möchte ich an den Begriff der Demokratiesimulation anknüpfen. Ich finde den so großartig, weil er zeigt, was das System heute ist. Sie tun so, als wären sie eine Demokratie, sind es immer weniger, aber sind darauf angewiesen, die Simulation aufrechtzuerhalten. Und je mehr Energie sie in die Repressions.exe schicken, desto weniger Energie können sie in die Demokratiesimulation schicken. Das heißt, je mehr repressiver sie werden, desto schwächer und durchschaubarer wird die Demokratiesimulation. Und von Rumänien bis zu Schwachkopf sehen wir einen Glitch, einen Grafikfehler nach dem anderen, und die meisten Leute wachen auf und merken das. Das ist ein ganz wichtiges Bild und da kann jeder Einzelne, der sich einbringt, die Leute motivieren. Ich möchte das letzte Wort, das ich in dem Podium spreche, Emily Dickinson geben, die einen schönen Satz sagte. Sie sagte, wir wissen nicht, wie groß wir sind, bis sie uns zum Aufstehen zwingen. Und wenn wir es dann wirklich tun, wird unser Kopf durch die Wolken dringen. Sie haben uns gezwungen, aufzustehen. Wir haben es in Corona gemerkt und auch dieses Podium hier von Auf 1 ist ein Merkmal, in dem wir selber erkennen, wie stark wir sind, wie vernetzt wir sind, wie souverän wir mittlerweile geworden sind. Ich hoffe auch den Zusehern gibt es Hoffnung, dass sie sehen, dass sich Leute hier vollzeitlich, hauptberuflich Gedanken machen, wie wir aus der Misere wieder rauskommen. Und ich schließe mich auch an das an, übergebe das Wort an den Mitredner. Es braucht jetzt Unterstützer, denn wenn unsere Gegner hauptamtlich, vollzeitlich mit Millionen, Hunderttausenden arbeiten an unserer Zerstörung, dann braucht es auch Leute, die das für den Widerstand genauso machen können.
Ja, wunderbar. ich denke, also was mich bewogen hat, hier nach Prag zu kommen und dieses Experiment zu wagen, ist halt, wir müssen eben auch zeigen, wir können auch professionell. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, dass wir zusammen mit Auf 1 jetzt mal gucken, wie wir uns professionalisieren, wie wir auch nach außen hin einfach ein Bild der Stärke geben, was ja der Wirklichkeit entspricht. Also vieles an medialen Präsentationen ist halt noch eher so, dass es eine gewisse Schwäche zeigt. Und was ich eben auch meinte mit an Denkfabriken und so weiter, dass wir wirklich uns professionalisieren. Dass wir, wie du sagst, hauptamtlich Leute beschäftigen können, die handwerklich solide das weiter voranbringen.
Danke, Hermann. Ich habe noch 2 Minuten, das schaffe ich. ich glaube, es ist in der Natur der Sache, dass jedes Lebewesen irgendwann mal erwachsen wird und von zu Hause auszieht. Und ich glaube, dass durch Corona bei den meisten dann eine politische Pubertät eingesetzt hat. Und jetzt sind wir gezwungen auszuziehen und sollten ausziehen. Und wenn man einmal ausgezogen ist und ist dann länger draußen, dann gäbe es jetzt kein Angebot, was mein Vater oder meine Mutter mir geben könnten, damit ich wieder zurückziehe in mein schönes altes Kinderzimmer, was sie mir auch anbieten würden. Erstens ist mein Vater tot und meine Mutter ist ein bisschen senil. Das kann man auch auf Staaten übertragen. Vielen Dank für das Angebot. Aber ich bin selber groß und ich werde mein Leben selber meistern. Und jemand, der das ablehnt, der hat Freiheit nicht verdient. Ganz einfach. So, wenn Europa nicht in der Lage ist, aufzustehen und sagen, ich will jetzt selbst mich abkoppeln und meinen eigenen Weg gehen, dann wird es Europa halt nicht mehr geben und das ist dann eben selber schuld. Dann sollen sie in ihr altes Kinderzimmer zurückziehen, sich dann regelmäßig von Mutti und Vati verprügeln lassen, dafür gibt es einen warmen Kinderteller, dann haben sie sich besser verdient. Ich mache da nicht mit und ich würde mir dann ein Land suchen, wo ich das sein kann, was ich immer war, erwachsen, einfach erwachsen. Ich trage die Verantwortung selber und sage nicht das, was man hören will, sondern das, was ich denke und lass mich auch nicht verbiegen. Und alle, die hier auf dem Podium sitzen, gehören ja auch zu denen, die eben nicht versuchen, Karriere zu machen in einem System, wo nur die Lüge als einzige Wahrheit gilt. Das muss man nicht machen und am Ende, wenn man abtritt, wird man ja auch gefragt, das ist die Frage, na, wie war es denn im Himmel? Na? Und dann merkt man, huch, ich hatte alle Möglichkeiten, aber ich war einfach zu feige. Und der Mensch hatte einen Rückgrat, damit er aufrecht steht. Und ich glaube, das kann man für alle sagen. Wir alle sind nicht besonders mutig, wir sind nur schlecht im Kriechen. Das war mein Schlusswort.
Fantastisch. Ja, dann herzlichen Dank für diese auch positiven Impulse, die von diesem Podium ausgehen. Globale Konfliktlösungen von morgen. Meine Gesprächspartner heute waren Stefan Schubert, Martin Müller-Mertens, Martin Sellner, Stefan Plopper und Kevan Sufisiewicz. Vielen Dank für euch. Alles Gute. Applaus